Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Wer tut eure Hirne regelmäßig entlausen?
Willst du jetzt allen Ernstes wieder mit dem Song einsteigen?
Die Bewegtbild-Banause. Muss ich selber auf den Soundboard rumdrücken, anstatt dass hier mitgesungen wird, oder was?
Ja, also wolltest du das Ding jetzt allen Ernstes wiederbeleben?
Ist doch ein krasser Ohrwurm, oder nicht?
Ein Grund mehr, das nicht zu tun. Aber okay.
Wer tut eure Watchlist entlausen?
Entlausen vor allem.
Die Bewegtbild...
Banause.
Nennen. Okay.
Wenn du willst, kannst du es nochmal seriös vorstellen.
Was, den Song?
Nee,
seriös
und allgemein seriös. Seriös so. Einsteigen, wie sonst.
Das soll ich jetzt wieder machen, schönen damit du es mir meine Damen vorwerfen und Herren. Kannst. Ja, genau.
Komm, mach du es.
Herzlich willkommen bei den Bewegtbild-Banausen.
Herzlich willkommen auch von mir. Der Guess.
Nein, ich meine das ja jedes Mal ernst, Alter. Ich willkommen immer auch die Leute, die da neu dazu stoßen.
Die interessieren mich nicht.
Ja, aber es kommen ja immer mehr dazu.
Die interessieren mich nicht. Ich richte mich an die Leute, die uns von Anfang an hören, die uns die Treue halten. So, die Neuen, die können mir mal gestohlen bleiben.
Du kannst doch jetzt den Leuten keinen Vorwurf machen, dass sie noch nichts von uns mitbekommen haben.
Doch, kann
okay,
ich.
Na ja. Gut.
Wo wart ihr die ganze Zeit? Warum habt ihr uns hängen lassen? Warum habt ihr uns alleine hier moderieren lassen, ohne irgendwie, ohne Feedback, ohne Zuhörer? Was soll der Scheiß?
Alleine. Jetzt hätten wir das am Anfang nur so für uns zu Hause gemacht.
War das nicht der Plan?
Naja, doch. Aber haben ja trotzdem von Anfang an welche mitgehört.
Wir haben es nicht nur beim... bei der Aufnahme ganz am Anfang, bei den ersten Folgen haben wir in Kauf genommen, dass da gar keiner zuhört, sondern auch, wo wir mit den Support-Episoden angefangen haben, wir gesagt, ey, kann sein, dass wir in 5 Monaten vielleicht einen haben, der uns supportet. Wir ziehen das jetzt durch. Wir nehmen halt trotzdem noch Episoden auf und lassen das Mikrofon laufen.
Ja, eben. So gesehen hat das ja ganz gut geklappt.
Hat ganz gut geklappt. Wir hatten von Anfang an tatsächlich ein paar Leute, die auch die Exklusiv-Episoden hören konnten. Aber die kann man auch nach wie vor nachhören.
Ja, eben. Und deswegen ein Grund mehr, die Leute willkommen zu heißen, die da immer wieder neu dazukommen.
Ja, sehr gerne.
Da gibt's ja auch sehr Ambitionierte, die dann gleich wirklich hingehen und das von Anfang an wieder komplett durchhören.
Die gibt's.
Ja,
und immer wieder landen auch Hausaufgaben aus dem Supporter-Lostopf, wo diejenigen uns was beitragen können, in unseren regulären Episoden. Und heute haben wir einige davon. Also wir reden heute tatsächlich über 3 gemeinsame Filme.
Mhm.
Einmal waren wir im Kino, zwei Hausaufgaben sind dabei.
Ja.
Und wenn wir schon mal beim Thema sind, könnte ich präsentieren, worüber wir am Sonntag in der Supporter-Episode hier referiert haben.
Gute Idee, mach das mal.
Die war ganz schön interessant, die Folge. Da ging es um Stuart Gordons Reanimator. Den haben wir durchgenommen. Es geht um Der Dummschwätzer, den hat die besprochen.
Mhm.
Liar, Liar, wie auf Englisch heißt. Mrs. Miniver, ein Klassiker aus den 30er Jahren, über den habe ich geredet. Und dann hat die nochmal... ganz der Comedy-Experte über Solo für 2 geredet mit Steve Martin.
Oh ja.
Interessante Vierer-Konstellation, interessante Vierer-Folge und wer Bock hat, gerne bei Patreon Steady reinschauen oder in unseren Linktree.
Ja.
Ja. Soviel zu dem administrativen Scheiß.
Sehr schön.
Und jetzt kommen wir, würde ich sagen, zu dem aktuellen Stuff, oder?
Legen wir direkt los. Kein Geplänkel, was manche Leute ja so besonders gut finden.
Wir haben noch schon geplänkelt. Haben wir nicht schon geplänkelt?
Haben wir schon geplänkelt.
Bling, bling.
Ey du, für mich ist es fein, wenn wir direkt ans Eingemachte gehen. Zumal wir haben ja auch ein bisschen was auf der Uhr. Also die sind ja nicht nur kleine Filme dabei.
Genau. Diesmal mal nicht 20 Minuten hier, den hier.
Nee.
Kein Inhalt, sondern diesmal direkt in die Hausaufgaben und Filme rein.
Ja.
Und dann fangen wir nochmal direkt mit guter Laune an.
Gleich mit dem Papst der gute Laune, ja.
Ja. Aber es ist auch ein schöner Übergang, weil wir haben eine nagelneue Auftragssupporterin, nämlich die Ju.
Mhm.
Krasser Zufall. Ich meine, wir haben ja jetzt noch nicht Millionen von Supportern, aber Ju wohnt tatsächlich im gleichen Haus wie Fepse.
Mensch.
Das ist doch mal krass. Da sind 2 Supporter, die wohnen im gleichen Haus in irgendeinem Kaff da drüben in Bremen.
Ist das jetzt der Versuch, das komplette Gegenteil zu machen von dem, was du das letzte Mal gemacht hast? Oder?
Was habe ich da gemacht?
Die beiden geoutet.
Ach so, okay. Ja, das war an der Supporter-Episode. Da hören nicht so viele.
Okay.
Hier will ich es jetzt verpacken, sodass die beiden nur zufällig Nachbarn sind.
Ja,
nein,
funktioniert.
Vielleicht wohnen die auch in der gleichen Wohnung. Ja. Ich habe das offen gelassen.
Eben, wer weiß.
Ja. Und hier ist übrigens auch ein interessantes Konzept, oder? Dass man so eine WG hat und die legen einfach zusammen für das Auftragspaket.
Frech.
Und dann wechseln die sich und dann so eine Dreier-WG und dann wechseln die sich halt jeden Monat ab, wer den Auftragsfilm halt reinwerfen darf.
Ach, das ist noch jemand?
Doch auch nicht. Na, ich meine nur, das als Vorschlag so.
Ah ja. Siehst du?
Weil für eine WG legt man ja auch zusammen, weil man sich alleine die Miete nicht leisten könnte. Warum dann nicht dieses Supporter-Paket, wo alle sagen, ey, aber ich arbeite doch bei Starbucks, ich kriege nicht so viel Geld. Und mein Mitbewohner arbeitet bei McDonald's, der kriegt auch nicht so viel Geld. Aber wenn alle drei zusammenpacken würden, jeder einen Fünfer in die Mitte, und man würde halt alle drei Monate seinen Auftragsfilm reingeben und dann den nächsten Monat wäre wieder der nächste dran. Das wäre ein Konzept, das lässt sich bezahlen.
Ist auch ein Modell, ja.
Kleine Anregung hier. Für die Pleitegeier da draußen.
Aber warum bist du damit eingestiegen? Ist dieser Film von ihr?
Der Film ist von Ju, ja.
Ah, okay.
Die mögen jetzt zwar beide, aber von ihr ist es so ein bisschen so ein Herzensfilm.
Mhm.
Und ich glaube ja, die Episode hier, die wir heute aufnehmen, könnte sein, hat so ein bisschen Konfliktpotenzial, wenn du mich fragst. Hat so ein bisschen.
Meinst du?
Ist so ein bisschen Beefmaterial drin, weil wir haben noch nie gemeinsam über einen Lars von Trier-Film geredet.
Mhm.
Es ist soweit. Und deswegen waren die Leute auch sehr gespannt, weil diesmal haben wir eine Hausaufgabe, die du dir halt angucken musst, freiwillig. Und du bist ja kein großer Fan von dem Herrn, das wissen wir ja.
Ja, ich habe das aber schon auch immer dabei immer gesagt, dass es ein paar Filme gibt von ihm, die ich mag.
Ist das so?
Mhm.
Welche magst du denn?
Tja, jetzt erwischst du mich echt.
Ja, das wäre mal interessant an dieser Stelle, dass ich nochmal nachfrage, weil.
So, ich gucke mir mal seine Filmografie an, Alter.
Stimmt, langsam war gut.
Auf jeden Fall was dabei.
Police Academy 2 fand ich gut, ja, von Lars von Trier.
Genau, der ist super. Step Brothers vor allem.
Genau, war das nicht auch der Regisseur von Step Brothers? Ja, da bin ich auch am Start. Ja,
logisch. Im Geiste wahrscheinlich von allen.
Okay.
Nee, das ist ja so ein bisschen das Ding, dass der, es gibt ja so ein paar Regisseure, die so als Enfant terrible gelten.
Ja, da fällt er mit rein, ja.
Da fällt er definitiv mit rein. Und gerade auch, wenn man so sich so die Pressesachen anguckt rund um diesen Film, über den wir jetzt sprechen, da, also der Typ nimmt leider kein Blatt vom Mund in den dümmsten Momenten.
Who wants cocaine?
Ja, mag sein, dass das da auch mit reinspielt.
Ich nehme ihn aber ehrlich gesagt nicht so ernst, wie andere ihn für bare Münze nehmen. Wenn er so Interviews gibt oder Pressekonferenzen und er dann Sachen raushaut, das ist für mich so dieses typische.
So, pass auf, Dancer in the Dark mochte ich, Dogville mochte ich.
Mhm.
Und Breaking the Waves habe ich ja leider noch nicht gesehen, aber der
klingt. Den würdest du auch mögen.
Siehst du?
Okay.
Ja.
Dancer in the Dark und Dogville, okay. Du hast auch The House that Jack Built nicht gesehen, richtig?
Genau.
Okay, der fehlt dir noch.
Ja.
Bist aber kein großer Fan vom Antichristen.
Nee, mal so gar nicht.
Mal so gar nicht. Okay, dann bin ich ja mal gespannt, wo Melancholia bei dir
deswegen
landet.
Also ich glaube, so bisher in der Summe fand ich mehr gut als schlecht. Ich habe jetzt nämlich auch noch nicht so wahnsinnig viel von ihm gesehen. Ne?
Kompletter Plot-Twist hier. Ich dachte, das ist ein Hassregisseur von dir.
Naja, also Antichrist ist mein absoluter Hassfilm und das ist für mich halt auch einfach ein Beleg dafür, dass der sich nicht immer wahnsinnig viel drum schert, ob das was ist, was man auf die Menschheit loslassen sollte oder nicht. Ne? Also ihm geht es ja auch nicht immer drum, hier eine Wahnsinns-Message zu haben oder so, sondern es geht dann ja eben auch ganz dogmatisch eben drum, einfach auch den Film gemacht zu haben.
Dogmatisch.
Ja, bewusst gewählt, weil das ist hier eben ja auch Teil des Konzepts gewesen.
Mhm.
Das, deswegen finde ich bei dem Film, ist aber wiederum, pass auf, für mich was sehr gut funktioniert, weil das ist nicht immer so, dass nur weil man keinen hundertprozentig durchdachten Plan bei der Sache hat und sich nicht hundertprozentig sicher ist bei dem, was man damit sagen möchte, dass es deswegen automatisch scheiße ist. Weißt du, weil die meisten Autoren oder Kunstschaffenden im Allgemeinen verarbeiten ja irgendwie persönliche Dinge in ihrem Schaffen.
Mhm.
Und dass er jetzt halt offensichtlich ein sehr depressiver und vielleicht auch manischer Typ ist, der auf jeden Fall nicht alle Latten am Zaun hat und auch eben wohl einen großen Frauenhass und so weiter.
Ja.
Da kommen dann so Filme wie Antichrist zustande und ich finde halt eben, manches muss man einfach nicht auf die Allgemeinheit loslassen.
Und ja, ich bin halt der Meinung, es ist halt ein Film, es ist halt Kunst und du musst die Sachen aus der Perspektive der Charaktere sehen in dem Film. Und nicht, also du siehst es öfter mal so aus der Seite vom Regisseurin. Du hast zum Beispiel bei Julia Ducournau gesagt, dass sie in Interview zum Beispiel gesagt hat, dass sich an der und der Stelle nichts gedacht hat. Und die Leute interpretieren in diesem Film Sachen rein.
Mhm.
Und wichtig ist ja, wie du den Film konsumierst, also wie du den siehst. Insofern interessiert es mich halt nicht, was der Regisseur da sagt.
Nee, aber das ist es ja. So ein Film ist ja auch immer eine Projektionsfläche. Weißt du, du interpretierst alles Mögliche rein oder projizierst eben aufgrund deines Wesens und deinen Erfahrungen. Und deswegen funktionieren ja Filme auch immer nur subjektiv und beim einen eben mehr und mal weniger. Und manche Regisseure schaffen es halt, das so aufzuziehen, dass enorm viele Leute damit angesprochen werden. Und
ja,
deswegen polarisieren andere halt sehr stark.
Das tut er definitiv nicht. Aber ich sehe zum Beispiel, also wieso ist er der frauenfeindliche Typ. Vielleicht ist der Charakter in dem Film der frauenfeindliche, die frauenfeindliche Person im Moment. Also das ist ja so, wie wenn du einen Serienkillerfilm siehst, musst du ja auch nicht unbedingt dich in die, du verfolgst ja dann diesen Werdegang, diesen Film aus der Perspektive dieses Serienkillers.
Ja.
Da sehe ich ja nicht so, ja, warum hat dieser Regisseur diesen Film geschrieben?
Das habe ich ja auch nicht so da rein interpretiert, sondern das sagt er ja selbst. Also das ist ja auch, da gibt es ja Belege für und
ja,
so, wie das Ding entstanden ist und warum er das geschrieben hat und
ja, ja,
unter
klar.
welchen Umständen.
Aber hier sind wir wieder an dem Punkt, das interessiert mich ja nicht. Mich interessiert nur der Film.
Nee, aber eben, und ich finde, im Film kommt auch genau das raus und das ist dann eben aber leider auch nicht mehr und es ist halt viel, viel Lärm um nichts, finde ich.
Okay, na, wir werden sehen. Wir wollen ja auch nicht über Antichrist reden, aber ich nehme halt nicht alles für bare Münze, was er erzählt. Er sagt, glaube ich, bei jedem Film, dass er auf Drogen und auf Alkohol ist, als er das Drehbuch geschrieben hat.
Ja.
Das hat er, glaube ich, bei jedem Film bis jetzt in der Pressekonferenz gesagt. Das ist für mich jetzt mittlerweile so ein Running Gag bei ihm.
Ja.
Und wenn er dann so einen Nazi-Spruch macht irgendwie in Cannes und dann zum Persona non grata da gewählt wird, das ist für mich alles so, das ist so dieser Künstlertyp, so der halt Sachen raushaut, die man eigentlich nicht sagen darf und ho, ho, ho. Ob der jetzt wirklich das so meinte oder ob der jetzt wirklich alle Latten am Zaun hat oder ob das alles der Berechnung ist, das ist halt alles so, da mache ich mir halt keine Gedanken drüber. Deswegen so, der Typ an sich, der diese Filme macht, interessiert mich nicht. Aber die Filme, die er macht, lassen einen nicht kalt. Und das ist das, wo ich sage, deswegen ist ein interessanter Regisseur für mich.
Das ja, so, ich finde...
Das
find,
ist so mein Fazit.
Ja, und mir geht es auch überhaupt nicht drum, das persönliche Leben der Figur Lars von Trier damit reinzubringen.
Mhm.
Aber gerade weil du sagst, das ist ein Regisseur, der Filme macht, die eine Wirkung haben, ja, kannst du das nicht hundertprozentig von der Person trennen. Weil er ist ja jetzt nicht der Regisseur, der irgendwelche Auftragsarbeiten macht.
Ja, sicher. Aber ich bin ja, während ich den Film gucke, das ist ja das, was ich meine, ich bin ja in den Charakteren des Films unterwegs,
aber
nicht
eben,
in seinem Kopf.
Nee, aber dadurch, dass er das ja in den meisten Fällen auch selbst schreibt, ist es natürlich... Sagt er ja auch, er schreibt über seine Erfahrung. Das alles, was er schreibt, ist er. So, du hast auch hier die beiden Hauptfiguren, die Hauptfigur und ihre Schwester, das ist er. Das ist so, das sagt er auch und das ist, ich finde auch, dass du das siehst in dem Film.
Okay.
Und ich finde gerade eben, wenn das jemand ist, der all seine Sachen selbst schreibt, was wahrscheinlich auch auf die meisten zutrifft, die du eben angesprochen hast, dann ist zwangsläufig immer viel von dir mit drin.
Ja, zum Teil schon, aber bei The House of Jack Built hat er einen Serienkiller inszeniert in der Form von Matt Dillon. Das heißt ja nicht, dass er Leute umbringt.
Es geht ja auch nicht, Alter. Im Ernst, es geht doch jetzt nicht drum, dass, wenn ich sage, dass viel von dir mit drin ist, dass die Darstellung der Aktionen der Figuren im Film deinen Aktionen unbedingt gleich sein muss. So, das sage ich damit überhaupt nicht.
Okay, wenn du es nicht sagst, dann darfst du ihm aber auch keine Frauenfeindlichkeit unterstellen.
Aber die sagt er doch selbst. Also das ist ja das, was ich meine. Das wird sowohl im Film deutlich, als auch das, was er eben in Interviews dazu sagt und unter welchen Bedingungen er das geschrieben hat und das Verhältnis zu seiner Mutter und all das. So, das sagt er ja selbst. Das interpretiere ich da nicht rein.
Ist auch wieder die Frage, wie viel er davon meint. Das ist so für mich so das Ding. Er sagt halt öfter Dinge, die provozieren, wo ich nicht weiß, okay, kann man das auch glauben? So, ich glaube halt nicht alles, was jemand so vom Mikrofon halt von sich gibt, weil teilweise ist es wirklich wirres Zeug. Vielleicht war der da gerade auf Koks oder weiß ich was. Also,
ja, ja.
Aber er ist eine streitbare Person. Also,
das
sehen wir ja.
Und es steht außer Frage, dass er bewusst aneckt.
Bewusst, definitiv.
So, der wählt sehr oft einfach irgendeinen Schockmoment.
Nicht den diplomatischen Weg.
Nee, eben. Halt überhaupt, ist halt immer sehr laut, was er macht.
Genau. Im Gegensatz zu dem Film, über den wir jetzt reden, das ist Melancholia. Und das ist definitiv nicht eins seiner lauteren Filme, sondern eher ein subtileres Werk von dem Herrn, kann man schon so sagen. Aber man sieht schon an der einen oder anderen Stelle seine Handschrift. Insofern ist es interessant, dass wir jetzt mit drüber reden.
Wenn du jetzt den als subtiler beschreibst, vergleichst du den womit?
Naja, wenn du jetzt Antichrist oder The House of Jack Built oder so nimmst, als Gegenzug, dann ist das schon definitiv ein anderer Film.
Ja. Klar.
Ja. Wollen wir mal reingehen in die Story?
Ja, gerne.
Willst du erzählen, soll ich?
Wir haben uns ja da besprochen, dass ich danach gleich meinen mache, dann darfst du hier mal die Handlung erzählen.
Alles klar. Wir betrachten in dem Film, also wir steigen ein in so eine prächtige Hochzeitsfeier, in einem richtig schönen Etablissement, irgendwie am Wasser, so ein Schloss fast schon, also so ein richtig schönes Gebäude mit riesen Garten, wo noch ein Golfplatz außenrum ist und so. Also man merkt schon, dass die Familie jetzt nicht irgendwie in Lichtenberg im 17. Stock wohnt, sondern Sorry an alle Lichtenberg-Hörer. Sondern, dass die schon ein bisschen betucht sind.
Ja, das wird ja auch thematisiert, dass das richtig einen Arsch voll Geld gekostet hat.
Richtig.
Deswegen ist auch eben der Golfplatz mit all seinen 18 Löchern da ja auch immer wieder erwähnenswert.
Richtig, ganz genau. Und dann werden natürlich so die Familienverhältnisse beleuchtet. Das hat mich natürlich auch an den Dogma-Kollegen Winterbergs Fest erinnert.
Alter, ich habe so oft an Festen gedacht.
Total, ja. Weil da geht es natürlich auch durch die Dialoge und durch bestimmte Verhaltensweisen, durch Reden, durch Toasts, die da gehalten werden, ja. Siehst du natürlich, wie die Charaktere zueinander stehen und wer wen mag und wer gar nichts von dem anderen hält.
Und vor allem auch, wie es bildsprachlich erzählt wird. Ne? Also wie die Kamera so zwischen den Charakteren ist und so immer so über die Schulter am Tisch und sowas. Ja.
Auf jeden Fall. Es ist halt, glaube ich, alles mit Handkamera aufgenommen worden, oder? Ich glaube, da war jetzt nichts statisch, wenn ich es mitbekommen habe.
Gar nicht in dem Film?
Ich glaube nicht, nee.
Doch.
Also vielleicht die Spezialeffekte, aber ansonsten, ich habe halt...
Ja, eben gerade zum Beispiel die Eröffnungssequenz, wo du diese super Slow-Mo-Aufnahmen hast, das klar, sind das statische.
Okay, ein paar Momente schon, aber größtenteils begleiten wir das Leben, also bei dieser Hochzeitsfeier und so, da sind wir schon meistens mit einer Handkamera unterwegs. Also
ja, ja. Ja, da gab's ja auch diesen einen Trivia-Effekt, dass, weil das am Anfang eben wohl zu statisch war, dass er das aufgebrochen hat, weil es ihm zu Hollywood war und die dann eben es Anweisungen gab an die Camera Operator, dass die eben näher dran, mehr drin und mehr Bewegung und so, ja.
Genau, richtig. Diese prächtige Hochzeitsfeier ist aber keine Familienchronik an sich, so wie das Fest zum Beispiel auch dann inszeniert wurde, sondern das Besondere hier dran ist, dass gerade ein Planet auf die Erde zusteuert und bei einer Kollision die Erde komplett zerstört werden würde. Und im Zuge des möglichen Ende allen Lebens auf der Erde reagieren diese Hochzeitsgäste oder die Menschen halt auf dieser Hochzeit sehr verschieden. Da ist von komplett optimistisch und passiert schon nichts bis lethargisch, bis hin zu panisch ist alles dabei. Und unsere Hauptfigur ist die Braut Justine. Und Justine leidet zudem noch an Depressionen. Und die scheint halt eine besondere Beziehung zu dem sich nähernden Planeten namens Melancholia zu haben. Das kann man an der Stelle auch noch erwähnen.
Mhm.
Und letztendlich ist das eine interessante Mischung aus Familiendrama und Science-Fiction-Szenario.
Ja, ich habe das Science-Fiction im Genre nie so wirklich verstanden, aber das ist halt, weil der Planet auf die Erde zusteuert.
Richtig.
Oder wobei, das ist ja... im Grunde wird der Film ja so ein bisschen in der Anfangssequenz im Schnelldurchlauf gezeigt. Mhm. Aber ansonsten weißt du ja erstmal durch die Erzählweise nicht wirklich, ob das so ist, dass der Planet wirklich auf die Erde zusteuert. Zumal über die Figur von Kiefer Sutherland, John heißt er, ne?
Mhm.
Der Mann, also der zukünftige Schwager von unserer Hauptfigur, der ist Wissenschaftler und beschäftigt sich genau damit. Und der sagt, allen Berechnungen zufolge, rauscht er an der Erde vorbei, ist alles fein.
Ja.
Das ist da erstmal in der ersten Episode so der Stand der Dinge. Und das ist deswegen auch wichtig, weil eben seine Frau, gespielt von Charlotte Gainsbourg, die ist eben die Panische. Die hat da große Angst, dass das eben nicht stimmen könnte mit diesen Berechnungen und dass der Planet eben eventuell doch auf die Erde zusteuert.
Richtig.
Ja, während eben unsere Protagonistin, Justine, die sieht das tiefenentspannt und fast schon freudig.
Ja, die embraced das so ein bisschen, diesen auf die Erde zusteuernden Planeten, also auf dieses Horrorszenario, was jetzt in Worst Case eintreffen würde, das ist ja das, was ich meine. Sie hat irgendwie eine Verbindung zu diesem Planeten.
Ja, aber jetzt nicht nur speziell zu dem Planeten, weil es gibt ja schon gleich am Anfang, als sie viel zu spät zu ihrer eigenen Hochzeit kommen, oder zur Hochzeitsfeier ist es ja nur.
Das ist eine geile Szene übrigens, weil nämlich die Limousine, so eine lange Limousine, wo halt so ein Hochzeitspaar halt irgendwie drin gefahren wird, weil die halt nicht um diese Kurven kommt, weil diese...
Ja. Die ist zu lang und kommt die Location nicht um die enge
halt
Kurve.
Genau, die kommt nicht um die Kurve, weil die Location halt so irgendwie in einer höheren Position ist und die dann nicht um die Kurve kommen mit der Limousine.
Und dann rangieren die ja ewig hin und her und jeder darf es mal ausprobieren und so. Finde ich auch ganz cool. Aber eben selbst dann, als sie zu spät ist, geht sie ja nicht direkt rein, sondern hält noch kurz an, guckt hoch und guckt sich ein paar Minuten den Himmel an und fragt dann ihn noch so, hey, was ist das für ein Stern? So, der rote, was ist mit dem und so. Und geht dann ja noch zum Pferd, um den Hallo zu sagen und sonst, ne, die, also die hat dann schon diese Momente, wo die immer wieder so sehr im Moment ist, obwohl die Situation eigentlich gerade was anderes verlangen würde. Und das ist natürlich Teil ihrer Depression. Aber das fand ich eben sehr cool, dass über ihre Figur, ja, hast du eben diesen ganz entspannten Teil. Und ihre Schwester ist halt mal so das komplette Gegenteil, wenn es jetzt um diesen Planeten geht. Und die ist ansonsten sehr viel aufgeräumter.
Genau. Normalerweise ist ihre Schwester auch diejenige, die auf sie, also Charlotte Gainsbourg passt ja auf sie auf und achtet ja darauf, wenn sie wieder ihre Depression kriegt. Sie
weiß auch genau, was sie dann mit ihr machen
muss. Sie weiß, was sie machen muss, dass sie die mal kurz zur Seite nehmen soll und ins Zimmer bringen und so und mit ihr alleine sein und so und die mal in Ruhe lassen.
Ja.
Richtig. Also sie ist normalerweise die... die dann den Kopf bewahrt und die dann irgendwie klare Gedanken hat. Und das wandelt sich halt im Laufe des Films.
Ja, aber ich finde das auch schön, weil da wird nicht groß drauf eingegangen, aber es wird trotzdem, finde ich, relativ deutlich gezeigt, wie halt über die Eltern klar ist, warum die Kinder so einen Schatten haben.
Mhm, definitiv.
Weil die Mutter, gespielt von Charlotte Rampling, Gabby in der Rolle, die sagt bei der Hochzeit noch, wie scheiße sie die ganze Institution Ehe findet. Und der Vater ist auch nicht wirklich hilfreich.
Enjoy it while it lasts, sagt sie, glaube ich, irgendwie sowas.
Ja. Und
der Vater John Hurt übrigens, habe ich mich sehr gefreut, ihn wieder zu sehen.
Ich auch. Und Justine sagt dem Vater auch mehrfach, dass sie mit ihm reden muss. Und der verabschiedet sich dann auch, so ein bisschen, macht so ein bisschen den Polnischen.
Mhm.
Und ja, also eben über so kurze Momente mit den Eltern wird dann relativ klar, finde ich, dass beide Kinder halt irgendwie einen Schaden davon getragen haben und finde ich sehr cool.
Ja, das Verhältnis wird auch klar gemacht, so zwischen wie der Schwager letztendlich zu Justine steht und so weiter und so fort und die Eltern zu ihr und zur Schwester und so. Es wird eigentlich immer mit kleinen Szenen etabliert und das ist ganz gut gelungen.
Ja, und das hat mich eben auch sehr an Festen erinnert.
Ja, auf jeden Fall.
Dass sie hier über so kurze Dialoge erfährst du sehr viel über die jeweiligen Verhältnisse.
Ja, mit John Hurt sogar zweimal als Auftragsfilm in diesem Monat, fällt mir gerade ein, weil der ist ja bei The Proposition auch dabei.
Mhm.
Witzig.
Ja. Ja, und
Ist ganz cool beobachtet, oder?
Finde ich auch, Und vor allem hilft es da natürlich auch sehr, weil das erste Kapitel heißt eben Justine und das zweite heißt Claire, wie die Schwester.
Mhm.
Und das ist dann eben auch die Person, die im jeweiligen Kapitel im Fokus steht. Und deswegen kriegen wir nachher eben auch noch den Blickwinkel von Claire auf dieses ganze Depressionsding und eben ihren Struggle mit diesem Planeten.
Richtig. Ja. Also das, was du schon erläutert hast, der Film steigt ein mit so einer typischen Lars von Trier-Szene, absoluter Slow-Mo und kunstvollen Bildern. Sehen wir auch, wie dieser Planet kollidiert letztendlich mit der Erde. Das wird ja gleich am Anfang in dieser Öffnungssequenz gezeigt.
Ja.
Und wie Justine dann irgendwie mit ausgebreiteten Armen in so einer Jesus-Pose steht und dann um sie rum tote Vögel vom Himmel fallen, weiß ich was alles. Das heißt, es ist so ein bisschen, wird geforeshadowed, wie das Ganze aussehen könnte, wenn das mit der Planetenkollision passiert. Also das ist so ein typischer von Trier-Moment auf jeden Fall, die ersten 5 bis 10 Minuten. Unterlegt mit klassischer Musik, alles sehr elegisch gezeigt und so. Ja, und dann geht's direkt rein in diese Hochzeit, beziehungsweise unser Brautpaar, wie die versuchen, sich da den Weg zu bahnen in der langen Limo. Und ihr Ehemann wird gespielt von Alexander Skarsgård.
Mhm.
Und dann können wir noch erwähnen, wer noch dabei ist. Stellan Skarsgård ist dabei. Der hat ja, also Stellan Skarsgård und Charlotte Gainsbourg haben ja schon für Lars von Trier bei anderen Filmen auch vor Kamera gestanden.
Ja.
Und dann John Hurt, Kiefer Sutherland sind dabei, hast du gesagt. Charlotte Rampling, Udo Kier ist dabei.
Mhm.
Finde ich auch sehr witzig. Weil die Braut ihn dann so auf den Sack ging mit ihrer...
Er ist ein Hochzeitsplaner.
Er ist ein Hochzeitsplaner und sie brachte halt immer irgendwie die zu spät kommen und so weiter. Es ging halt immer gegen den Strich, dass da...
Klar, die hat den ganzen Ablauf ruiniert.
Genau, und er meinte dann, ich guck sie nicht mehr an. Und dann jedes Mal, wenn er aus Versehen so die Braut anguckt, hat er so die Hand vors Gesicht gewarnt, meinte so, ich guck nicht hin.
Ja.
Und Brady Corbett war noch dabei.
Der und Jesper Christensen.
Aus Funny Games US.
Mhm.
Das ist einer
das
der...
Das war hier der Tim, ne?
Das war der Tim,
genau. Ja, und Jesper Christensen, wenn wir es schon von Festen hatten, dann
Richtig.
Muss man den schon auch erwähnen. Ja, so, und...
haben wir mal einen aus den ähnlichen Regionen wie von Trier.
Ja, und Kirsten Dunst, die hat hier die beste Schauspielerin in Cannes gewonnen für diese Performance.
Für mich persönlich war das auch ihre beste Leistung, die ich bisher von ihr gesehen habe. Ich fand's groß. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber...
Ja, macht sie super.
Spielt das toll.
Auf jeden Fall.
Also man nimmt dir das wirklich ab, weil du denkst am Anfang, okay, sie ist so eine Strahlefrau, wo sie noch in der Limo sitzt, weißt du, und ihn küsst und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, obwohl sie gerade zu spät zur Hochzeit kommt, dann denkst du, okay, ist so ein super Mädchen, so weißt du, hin und her. Und,
ja, witzig.
Kannst du nicht?
Nee, weil ich finde, sie spielt es von Anfang an mit, dass du merkst, dass sie sich selber zu dieser guten Stimmung zwingt.
Okay.
Weißt du?
Das habe ich erst später so gesehen.
Immer selber dieses, also klar, einmal sehr demonstrativ, wie sie vorm Spiegel steht. Du siehst, ihr geht's richtig scheiße und sie versucht so dieses Grinsen anzuknipsen. Mhm. Aber ich finde, das hat von Anfang an mitgeschwungen.
Okay.
Weil es ist eben gerade dieses überschwänglich Glückliche. Weißt du?
Ja, gut,
so,
okay,
so
ja.
Dieses, ich forciere mich in diese Stimmung. Dieses Ding, so, das finde ich, war von Anfang an da.
Ja, das habe ich am Anfang nicht gesehen. Da wirkte das auf mich noch natürlich, diese gute Laune, ehrlich gesagt. Das habe ich da noch nicht erkannt. Aber kurz danach natürlich. Und wir sehen ja alle ihre Facetten, ihre Depression. Also die bricht ja an einer Stelle komplett zusammen und ist ja für gar nichts mehr zu gebrauchen.
Ja.
Also das ist schon wahnsinnig, spielt das sehr, sehr gut.
Ja, nee, macht sie wirklich richtig gut.
Ja.
Hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Schauspielerin selber halt Erfahrung mit Depressionen hat.
Mhm.
Wie halt wahrscheinlich eh ein Großteil der Menschheit. Und Schauspieler sowieso.
Mhm.
Deswegen wusste ja auch Lars von Trier, wovon er hier schreibt. Also das hat er ja auch gesagt, so in Interviews, dass er da eben sehr aus dem eigenen Leben schöpfen konnte.
Mhm.
Und das finde ich eben clever gelöst über diese beiden Schwestern, dass du die im Endeffekt als eine Person verstehen kannst.
Die verschiedenen und Facetten von einer
genau,
Person.
Mit den unterschiedlichen Facetten auch dieser Depression. Weißt du, so, das ist ja auch,
ja.
Was Claire macht. Das ist ja auch nicht wirklich rational und erwachsen, wenn du so willst, wie sie da überreagiert. Ja, aber fand ich sehr interessant, nach wie vor.
Da bin ich ja beruhigt.
Ja, aber eben, ich glaube schon, also habe jetzt nicht wahnsinnig viel recherchiert, was das angeht, aber so, ich bin der Meinung, dass Melancholia wahrscheinlich der Lars von Trier-Film ist, der am ehesten so unisono gut aufgenommen wird von allen, oder? Ich kenne hier nicht viele, die sagen, es ist ein scheiß Film.
Nee, das stimmt.
Ich kenne sogar auch echt viele, die sagen, das war ein besonderes Kinoerlebnis.
Mhm.
Weil du da halt so drin bist und so miterlebst, diese Facetten der Depression.
Mhm.
Deswegen, ja, ich weiß nicht, kennst du Leute, die den nicht gut finden?
Nee, das ist schon von den Lars von Trier-Filmen bezeichnen den auch viele als Lieblingsfilm aus seiner Filmografie. Also ich kenne einige, Nora liebt den Film über alles. Also für sie war das einer der besten Filme des Jahres. Bei mir hat er tatsächlich dazu gewonnen jetzt bei der Zweitsichtung. Also,
ah ja?
Ja, ich finde ihn jetzt so, beim Zweitsichten fand ich ihn noch besser. Also ich fand es beim ersten Mal, wusste ich noch, dass ich schon finde, dass Lars von Trier schon Eier in der Hose hat, irgendwie so eine Familienchronik mit so einem Weltuntergangsszenario zu kombinieren.
Mhm.
Das fand ich schon ganz geil. Und es war für mich auch damals ganz gutes Arthouse-Kino, aber der hat noch gewonnen auf jeden Fall. Also diese Depressionsgeschichte und die Darstellung von der Dunst und so, das fand ich jetzt nochmal eine Nummer besser.
Okay.
Aber ich fand ihn damals auch gut, also so ist nicht.
Mhm. Hast du denn irgendwie was auszusetzen daran?
Also ich fand auf jeden Fall Kiefer Sutherland fehlbesetzt. Auch so, dass dann
fehlbesetzt?
Ja, finde ich schon. Auch, dass dann Astronomen spielt. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie so, da würde ich nicht auf Kiefer Sutherland kommen, den dazu besetzen. Fandst du den glaubhaft?
Ja, voll.
Okay, nee, der hat bei mir nicht so funktioniert.
Okay, abgefahren.
Ich kenne ihn einfach aus Zusehen.
Ausgerechnet an dem dich aufhängst, ey.
Naja, wenn du mich so nach den Minusseiten fragst, ist das definitiv
ja.
Eine. Und
finde ich spannend.
Natürlich hat er wieder seine vielen berühmten Kunstwerke, wo er sich an Bildern oder Gemälden orientiert, die er dann so ein bisschen nachstellt. Du hörst die ganze Zeit diese klassische Musik im Hintergrund. Das ist dann auch so ein bisschen, da geht schon in den Terrence Malick-Bereich, da übertreibt er manchmal auch seine Rolle an der einen oder anderen Stelle, dass ich sage, das ist jetzt ein bisschen zu prätentiös. Aber ist alles im Rahmen. Insofern ist das trotzdem unterm Strich auf jeden Fall ein gutes Ding. Das ist so echt atmosphärisches Arthouse-Kino, wie es eigentlich sein muss. Also.
Und ich glaube, da liegt der große Unterschied zu einem Terrence Malick, dem ich jetzt mal unterstelle, dass der nichts dem Zufall überlässt.
Mhm.
Und bei Lars von Trier, finde ich, spürt man oft dieses...
Der improvisiert, oder?
Das wird schon so passen, weißt du, so, wir machen das jetzt so, weil so ist es Kunst und das wird schon jemand geil finden. Aber es ist halt nicht wirklich fundiert durchdacht, so dass das irgendwie wasserdicht ist. Weißt du?
Leute, has just struck my brain.
Das dachte sich der Lars von Trier.
Ja, und dann im nächsten Moment aber, oder vielleicht ist es auch kacke, weil das, sogar das hat er ja bei der Pressekonferenz in Cannes gesagt, sich immer die angeguckt, wo sie ihn fragen, haben sie mit dem Film, glauben sie, dass der eine Chance auf die Goldene Palme hat? Und er so, ja, auf jeden Fall, ja, ja, sagt mehrfach ja. Und dann aber kurz danach so, ja, oder könnte auch sein, dass das hier echt ein Haufen Scheiße ist. Ich bin mir nicht sicher, so. Deswegen, also weißt du, der räumt schon.
Da haben wir doch schon wieder Depressionen in a nutshell, oder so?
Naja.
Von wegen so beschissener geht's nicht bis, ja klar, logisch.
Ja.
Ist die komplette Palette dabei.
Ja, ja, also deswegen, ich glaube, dieses Prätentiöse ist bei ihm schon ein Teil des Programms und deswegen ist natürlich auch hier einfach, ja, der haut auf die Kacke und hofft, dass es eine Wirkung hat, aber ich finde, in diesem Fall hat es eine Wirkung.
Ja, hat es definitiv.
Und es wird natürlich unglaublich gut getragen durch das, was Kirsten Dunst hier macht.
Ja, schauspielerisch auch toll.
Weil da ist es noch wirklich fast schon egal. Das hast du ja bei vielen anderen Filmen auch, wo du halt einfach durch die Performance, also des Leads, so viel von dem Film hast und dann kannst du auf anderes so ein bisschen ein Auge zudrücken. Aber ich finde eben, das, was wir hier positiv erwähnt haben, das unterstützt ja diesen Film.
Total.
Und für mich hat das auch hier bis, auch so ein Kiefer Sutherland, also für mich hat das hier bis in die kleinsten Rollen sehr gut funktioniert.
Okay. Na, ihn fand ich, weiß nicht, ihn fand ich unglaubwürdig. Tatsächlich. Aber sonst?
Boah, ich finde es gerade am Anfang so, als er sich Claire nimmt und sie fragt, zusammen haben eigentlich alle in deiner Familie einen nicht mehr alle Latten am Zaun.
Mhm.
So, das fand ich sehr glaubhaft. Weil er reißt sich ja schon den Arsch auf, ne?
Mhm.
Ja, lässt natürlich
alles irgendwie zusammenzuhalten, ja.
Ja, also klar, geht damit ja auch dauernd hausieren und will ja auch irgendwie Props dafür. Aber ich finde, man hat total gut gespürt, dass er das halt auch schon jahrelang mitmacht. Weil diese Claire, die Schwester von Justine, die gibt's halt auch nur in diesem Doppelpack.
Mhm.
Weil ja auch oft genug gezeigt wurde, wie die halt sofort alles stehen und liegen lässt, wenn es der Schwester scheiße geht. Ist ja auch so diese Codependenz.
Ja, klar.
Und doch, das hat für mich super funktioniert, was er da gemacht hat.
Hast du irgendwas auf der Negativseite?
Also ähnlich wie du jetzt, finde ich, erkennt man natürlich eben so, ne, dieses, ich will hier Kunst machen, aber
macht er auch.
Es macht er halt auch, das ist fein, es funktioniert wirklich, es hat seine Wirkung und geht auf, die Musik unterstützt das hier total und eben, ich behaupte, er hat sich das nicht alles so wahnsinnig durchdacht wie eben andere Leute und ich habe mir am Anfang natürlich auch in dieser Montage dachte ich auch so, okay, Kubrick hat er sich offenbar auch gerne mal reingezogen, weil das spürst du hier halt auch, du hast halt dieses Weltallbrummen und dann die klassische Musik dazu, ist einfach, ja, ist belegt mit Herrn Kubrick, so
klar,
kommt da nicht drum rum.
Sind natürlich große Bilder, die er da inszeniert hat, also
ja, eben, es funktioniert.
Sieht schon stark aus, die Effekte sind auch super.
Ja, klar. Ja. Deswegen, ja, dieser Weltuntergang in super Slow-Mo zu klassischer Musik, natürlich hat das seine Wirkung.
Ja, ja, und dann im Laufe des Films, was sich auch, wie sich dann auch alles verändert, so physisch und finde ich auch sehr interessant gemacht, ohne jetzt zu spoilern.
Mhm.
Dass man dann, ja, ist schon wirklich, also ist schon ein immersiver Film, kann man nicht anders sagen. Das ist schon gutes Kino.
Ja.
Ist jetzt auch nicht der Blockbuster, der jetzt groß die Kasse macht. Also aus den 7,4 Millionen Budget hat er zwar 17 Millionen circa gemacht. Also eine Plusrechnung ist es.
Mhm.
Aber ist natürlich nicht der Film, der jetzt irgendwie Marvel-Konkurrenz macht.
Nee, klar, ist ja eben, wie du schon gesagt hast, Arthouse-Kino. Und ich glaube, das ist jetzt wie mit den aktuellen Filmen auch so. Da hat es geholfen, dass der in Cannes so ein bisschen Furore gemacht hat.
Mhm.
Nicht zuletzt wahrscheinlich durch da seinen Fehltritt, wo er sich halt eben mit Hitler verglichen hat, durch die Verwendung von Wagner in dem Film und so.
Ja.
Na, und das war's dann mit Herrn von Trier und Kahn.
Jupp.
Ja, und dann habe ich gelesen, dass der...
Kommst hier nicht mehr rein, haben sie gesagt.
Ja, dann habe ich gelesen, dass der Herr auch noch Tarkowski als Rieseneinfluss für sein Schaffen insgesamt, aber primär sogar von Antichrist, den hat er wohl sogar Tarkowski gewidmet.
Bist du jetzt Fan?
Das, nee, im Gegenteil, das erklärt einiges, so, weil er, ne, gerade was Solaris angeht und so, das, da soll ja wohl auch die Parallele sein hier mit diesen Gemälden, die hier zum Einsatz kommen und so, aber.
Leon Tarkovsky.
Please go away with this.
Ja. Yeah. Bis jetzt zumindest.
Original mit Schweizer Akzent. Bis jetzt zumindest, sagt er, nachdem er 5 Filme gesehen hat. Vielleicht kommt ja noch was Geiles.
Nee, 5 waren es noch nicht, oder? Nicht.
Also waren
aber
schon.
3 oder 4, ja.
Ja, 3 oder so waren es schon.
Ja, und dann habe ich noch gelesen, dass Penelope Cruz hier ursprünglich die Rolle spielen sollte.
Ganz anderer Typ.
Ja, zumal die ja auch wohl verantwortlich dafür war, dass von Trier überhaupt an diesen Stoff gegangen ist. Weil, auch wenn er das selber geschrieben hat und eben basierend auf eigenen Depressionen, enthält dieser Film hier wohl Elemente von dem Stück, von einem Stück von Jean Genet. Und darauf hat ihn wohl Penelope Cruz gestoßen.
Mhm.
Und deswegen war die auch lange Zeit eigentlich als Hauptrolle gesetzt, hat dann aber lieber Fluch der Karibik gemacht.
Das ist auch Kontrastprogramm.
Ja. Ja, und dann musste erst auf Hinweis von Paul Thomas Anderson Lars von Trier mit Kirsten Dunst skypen und so kamen die dann an die Rolle ran.
Mhm. Ja, die hatte dann natürlich auch riesen Schiss so, weil sie ja die ganzen Stories kennt, wie er so zu den Schauspielern steht und was er so für ein enfant terrible ist.
Mhm.
Und sie hat auch in Interviews dann gesagt, dass er halt, dass sie sich erstmal daran gewöhnen musste, dass er halt so ein Typ ist, der halt so Dinge, die man normalerweise als Regisseur nicht ausspricht, halt alles sagt so. Und er ist halt, der ist halt sehr launisch und ist halt ein komischer Typ so. Also er ist halt,
ja, aber
das hat man ja von vielen Schauspielern gehört, dass er so, dass er halt sehr direkt ist und dass er so Dinge beim Namen nennt, die halt andere Regisseure so nicht machen würden.
Ja. Und das fand ich aber eben cool, dass sie dann in dem Moment aber auch gesagt hat, you don't make movies like this with a PC personality.
Mhm, stimmt.
Weil das ist es halt. Seine Filme polarisieren ähnlich wie er mit seinem Wesen.
Mhm.
Und ja, bei mir ist es halt Hit and Miss.
Ja, aber du hast ja große Schauspieler wie Stellan Skarsgård und so, die dann immer wieder in seinen Filmen auftauchen, insofern.
Ja.
Also so ganz unmöglich mit ihm zu arbeiten kann es ja nicht sein, wenn die Leute dann wiederkommen und dann wieder für ihn arbeiten, weißt du. Also.
Nee, aber jetzt gerade was diese vermeintliche Angst von Kirsten Dunst anging, da geht es ja schon auch primär um den Umgang mit Frauen von Lars von Trier.
Mhm, klar.
Weil es da halt viele Geschichten gibt.
Ja, aber auch hier wieder, Charlotte Gainsbourg hat ja schon mal vorher mit ihm gedreht und die kam zurück für Melancholia, also.
Ja, ja.
Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Nymphomaniac in dem Zusammenhang hast du auch noch nicht gesehen, oder?
Nee, werde ich mir aber so oder so angucken.
Okay.
Und jetzt habe ich ja gelesen, dass das hier so eine Art Trilogie ist, ne? Diese Depressionstrilogie.
Mhm. Da wird Nymphomaniac, die beiden Teile werden als eins.
Also genau,
Melancholia,
ja,
als Abschluss genommen.
Richtig, das Trilogie. Antichrist, Melancholia und dann Nymphomaniac.
Ja, dann fehlt ja noch ein Teil.
Ja, man, dann bin ich aber auch echt froh, dass ich Antichrist schon gesehen habe. Ja, aber das ist auf jeden Fall depressiver Stoff, ja.
Hast du dir den dritten Teil angeguckt, ohne den zweiten Teil zu kennen?
Nee, ja andersrum. Ich habe jetzt Teil 1 und 2 gesehen. Passt alles. Nymphomaniac ist ja der dritte.
Ach, Nymphomaniac kam. Ach ja, stimmt. Nymphomaniac kam ja nach Melancholia.
Ja, ja.
Ja, ich habe gerade die Chronologie durcheinander
gebracht. Ach so,
nee. Ich dachte, das wäre umgekehrt.
Die beiden Nymphomaniac, das sind die. Das ist das Ende der Trilogie, ja.
Stimmt. Na gut.
Naja.
Schauen wir mal.
Mhm.
Was das Punkteraten bringt, würde ich sagen.
Ja, bin ich gespannt.
Dann lesen wir erstmal mal die Punkte von den Kollegen vor. IMDb gibt eine 7,2,
mhm.
Hat einen Metascore von 80, das ist ganz ordentlich.
Ja, fand ich auch.
Rotten Tomato 7,5, auch gut, 3,5 von der Audience und Letterboxd eine 3,8.
Ja.
Nicht so schlecht.
Auch ungewöhnlich, ne, dass die beiden Letterboxd noch mit am besten sind.
Mhm. Das ist tatsächlich einer der besterbewertesten von Trier-Filmen. Aber das ist wieder so ein Ding, so, ja klar, normalerweise landet der Mittelfeld, weil die meisten geben halt 0,5 Sterne und dann gibt es den anderen, die geben halt 5 Sterne.
Ja,
also
klar.
Eben. Wenig, die irgendwie,
ja,
die sagen, war okay.
Mhm.
Weil er polarisiert hat auch mit seinen Filmen.
Das ist es nämlich. Hast du denn einen Lieblings-Lars von Trier? Ich glaube, du hast da schon mehr gesehen als ich.
Ich habe fast alle gesehen, tatsächlich, aber also es gibt eigentlich keinen, den ich gar nicht mag.
Nö, aber so einer, der raussticht, nach oben?
Also The House of Jackbild fand ich richtig gut. Der hat mir gefallen. Ich mochte aber auch Dancer in the Dark und ich mochte auch tatsächlich beide Teile auch von
Nymphomaniac.
Nee, von es gab ja auch eine Fortsetzung von Dogville.
Ach so.
Und die mochte ich auch. Ich mochte die beide.
Die kenne ich nicht.
Die ist auch super.
Ja?
Ja.
Wie hieß die denn?
Der hat einen komplett anderen Namen gehabt. Der hieß nicht Dogville 2 oder so, sondern der hieß anders. Boah, das ist aber auch schon lange her, dass ich den gesehen habe. Das sind auch beides Filme, die ich mochte. Aber ich fand den von Manic und so fand ich auch interessant. So, ich weiß nicht, ich mag irgendwie seine Filme, die lassen einen auf jeden Fall nicht kalt.
War das Mandalay?
Mandalay, genau. Mandalay war das Sequel mit Nicole Kidman und Co.
Das kenne ich noch gar nicht.
Das ist ein Blick wert.
Okay.
Hat mir auch gut gefallen.
Ja, cool.
Ja. Also ich bin schon Fan, hab fast alle seine Filme bei mir im Regal.
The Boss of It All, hast du den gesehen?
Nee. Den kenne ich nicht.
Das war unmittelbar nach Mandalay.
Der sagt mir nichts.
Vor Antichrist.
Okay. Da bin ich immer sehr gespannt, wie du einen Infomaniac findest.
Mhm. Ja, da sind, ich
der polarisiert
weiß, auf jeden dass Fall. Da einige deutsche Kollegen dabei sind.
Mhm. Und Shia.
Und Shia natürlich.
Natürlich Shia.
Ja, klar.
Ja.
Klar.
Alrighty.
Ja gut, jetzt müssen wir raten. Oh Mann.
Wer rät denn?
Ich kann gerne anfangen.
Mhm.
Ich sag, du bist bei 8.
8 ist richtig.
Ha.
Vorher war es eine 7.
Oh.
Ist jetzt nochmal ein Sprung, hat einen Sprung nach oben gemacht.
Schön.
Du bist bei einer 9.
8,5. Ja.
Na gut. Leichter Rückstand hier am Start.
Mhm. Melancholia, ja.
Geil. Ist so eine gute Bilanz hier für Ju.
Ja.
Für ihren ersten Auftragsfilm. Also danke nochmal dafür.
Aber deswegen, ich
solider Einstieg.
Ich kenne wirklich niemanden, der bei diesem Film sagt, nee, ist nix.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass alle den gut finden.
Ich habe halt noch niemanden getroffen.
Ja. Ja gut, weil du mit deinen intellektuellen Freunden immer verkehrst.
Ja, aber
ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere hier sagt, so was ist denn das für ein Scheiß. Also ist kein Film, der jedem gefällt.
Ich sag nur, ich habe noch niemanden gefunden.
Ich sag ja gerade, habe ich ja begründet,
ja, warum. Bitte meldet euch.
Weil du dich nicht mit dem Fußvolk abgibst.
Erklärt
du mit
uns.
Hipstern unterwegs bist.
Ja, genau, Hipster, genau, mein Publikum. Erklärt uns, warum das hier prätentiöser Scheiß ist. Wir bitten euch.
Ja. Ja, Mensch, ey. Haben wir einen Lars von Trier-Film hinter uns gebracht als gemeinsame Rezension und haben noch nicht mal eine große Meinungsverschiedenheit. Das hätte ich ja schon mal nicht gedacht.
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich unbefriedigend für die meisten, die sich das ganz anders vorgestellt haben.
Die dachten, hier ist Feuer drin, ja. Aber vielleicht kommt da noch was.
Jetzt nachträglich meinst du
zu Lars von Trier? Nee, ich meine bei anderen Filmen.
Bei anderen Lars von Trier-Filmen oder jetzt heute generell?
In dieser Episode, in der heutigen Episode bei anderen Rezensionen.
Ja. Ja, wir haben ja noch ein paar gemeinsame.
Eben.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es bei einer auf jeden Fall Diskrepanzen geben wird. Das haben wir nach dem Kino schon so grob festgestellt.
Ich denke auch. Vielleicht sogar bei 2. Aber.
Naja. Okay.
Unpopular Opinion und so. Wir werden sehen.
Jetzt kommen wir erstmal zu meinem Solo-Film, wenn man das so nennen möchte, heute.
Mhm.
Und ich habe das so ein bisschen angeteasert, weil wir haben letzte Woche über den Debütfilm dieser Regisseurin gesprochen. Und da war ich sehr intrigued. Du auch. Und ich habe dann aber gleich angefangen, mir den nächsten Langfilm von ihr anzugucken. Und ich weiß nicht, ich glaube, jetzt haben wir dann auch schon ihre Langfilme durch, weil der nächste wird dann eben Cliffhanger sein, haben wir angekündigt. Remake mit Jason Momoa und deswegen jetzt The Bad Batch. Aus dem Jahr 2016.
Mhm.
Von Anna Lily Amirpour. Die Dame, die uns eben A Girl Walks Home Alone at Night gebracht hat, haben wir diesen Titel eigentlich jemals ausgesprochen, ohne dabei einen Fehler zu machen. Also ich zumindest nicht. Ich
wollte gerade sagen, wir schon, du nicht.
Ja.
Okay, calm down!
Jetzt ist The Bad Batch zum Glück ein bisschen einfacher.
The Bad Batch.
The Bad Batch.
Aber das so 50 Mal hintereinander, könnte auch eine Herausforderung sein.
Ja, zumal nicht zu verwechseln natürlich mit der neuen Star Wars Serie.
Hm.
Damit hat es mal so gar nichts zu tun.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe ja schon erzählt, ich habe den schon lange auf meiner Watchlist.
Mhm.
Und nachdem ich jetzt erfahren habe, dass die Regisseurin ist, bin ich jetzt mal gespannt, was du darüber sagst.
Ach, du hattest den auch schon davor auf der Watchliste?
Ja, schon davor.
Ja, klar, weil hier werden natürlich auch ein paar Namen im Line-Up genannt, die das schon das Ganze sehr vielversprechend machen. Der Film war eine ganze Ecke teurer als noch der von 2014 war der, ne? Der iranische. Ja, der hat 1 Million gekostet, der hier kostet 6 Millionen. Und kann man aber vorwegnehmen, war gar nicht erfolgreich.
Mhm.
Deswegen, ich konnte nicht rausfinden, ob der überhaupt einen großen Release bekommen hat oder irgendwas. Aber hier steht im weltweiten Gesamteinspiel $200.000. Deswegen das war quasi nichts. Und jetzt habe ich auch eben gelesen, dass der Film nicht von allen gefeiert wird. Im Gegenteil, da gibt es schon ein paar Leute, die hier auch echt eine Menge auszusetzen haben. Also das polarisiert auch so ein bisschen. Aber ich fand's cool. Deswegen, okay. Ja, also ich gehöre definitiv eher zu der positiven Truppe.
Also zur Minderheit, demnach.
Ja, wobei, der liegt jetzt halt im Schnitt dann so im Mittelfeld, ne?
Aber okay.
Dazu später mehr. Erstmal kurz zur Handlung. Wir begleiten die Figur von Suki Waterhouse. Das ist die junge Dame, die wir aus zum Beispiel Insurgent kennen, den ich aber auch mal gebracht habe. Mhm. So, die hat in letzter Zeit einiges gemacht. Die ist, glaube ich, auch so ein bisschen up and coming. Und ist ja auch echt eine gute Schauspielerin. Die spielt hier die absolute Hauptfigur. Das ist eine junge Frau namens Arlen. Und Arlen, hören wir gleich zu Beginn, kriegt eine Tätowierung an den Kopf, so hinters Ohr, eine Nummer, ihre Bad Batch Nummer, weil sie eben verurteilt wurde und dann in der Wüste außerhalb von Texas verbannt wird. Das heißt, wir erfahren also gleich zu Beginn, das heißt, alle, die da eben von der Gesellschaft verstoßen werden, das heißt, wir befinden uns hier in einer Dystopie und die Leute, die verurteilt werden, werden dann gleich verstoßen, verbannt und werden da in der Wüste ausgesetzt.
Weiß man, wie weit es in der Zukunft ist?
Nee, es wird kein Jahr oder irgendwas dergleichen gezeigt, sondern du steigst direkt auch mit, also noch beim Einblenden des Studio-Logos, hast du schon im Off den Text, wie der Wärter die Gefangene anspricht. Und ein bisschen erklärt, was jetzt Sache ist. Und dann sehen wir sie im Auto, wie sie auf eine Wüste zufährt, mit so einem kleinen Wasserkanister, aussteigt und losläuft. Und dann passiert sie so ein Schild, auf dem steht, dass du jetzt die USA verlässt und dass du, wenn du weiterläufst, bist du kein Citizen mehr der USA. Und damit gelten auch die üblichen Rechte, die du hast. Als Staatsbürger der USA gelten nicht mehr. Und deswegen wissen wir, die ist jetzt in einem Territorium, wo es keine Gesetze mehr gibt. Und jeder auf sich gestellt ist. Und dann läuft sie da lang und dann dauert es auch nicht lang, bis sie von so einem kleinen Golfwagen verfolgt wird. Und es ist halt wirklich Wüste, ne? Also du hast kaum noch Vegetation und ist alles sehr runtergekommen und sehr offensichtlich sehr heiß. Und deswegen ist sie da mit dem Wasser unterwegs und dann kommt plötzlich dieser Golfkarren angefahren und sie merkt, okay, das stellt irgendeine Form von Bedrohung dar, fängt an loszurennen, wird dann aber von hinten über den Kopf gehauen und mitgenommen.
Den Golfkarren hatten wir doch schon bei Melancholia. Da sind die auch mit einem Golfkarren durch die Gegend gefahren.
Ja, das stimmt, ja. Ich glaube, spätestens jetzt wird es anders, weil diese zwei Frauen, die ja mitgenommen haben, die ketten die dann erstmal an. Und als sie aufwacht, kriegt sie erstmal einen Arm abgehackt oder abgesägt vielmehr. Und dann auch noch einen Unterschenkel.
Oha.
Und wir erfahren gleich, okay, das hier sind Kannibalen am Start. Und jetzt ist es also, ja, wie so ein bisschen Hillbilly Trailer Park mit Kannibalen. Mhm. Und sie ist dann da angekettet und wird dann da in so einem Loch aufbewahrt. Und das ist alles gleich in den ersten 10 Minuten. Und so, ich erzähle jetzt mal so die ersten 20 Minuten, weil das geht natürlich dann darum, dass sie da wegkommen muss. Sie schafft das dann auch, indem sie sich mit Scheiße vollschmiert. Das heißt, sie muss gewaschen werden, weil die wollen ja essen.
Mhm.
Und als sie eben gewaschen werden soll, weil das macht nur eine Person, schafft sie die zu überwältigen und kommt dann auf einem Skateboard davon. Sie kann ja nicht mehr laufen, weil die hat ja nur noch ein Bein und legt sich deswegen mit dem Rücken auf ein Skateboard und rollt dann da über diese Steppe.
Und wieder ist die Hauptfigur mit einem Skateboard unterwegs, ja?
Mhm.
Okay.
Ja, und es ist natürlich auch hier wieder echt schon ein feministischer Film, weil du merkst, also die Hauptfigur ist weiblich und ist badass und auf jeden Fall durch ihr Schicksal, was ihr widerfährt, nicht irgendwie zu brechen.
Mhm.
Ja, weil also sie rollt dann da auf dem Skateboard davon und dann eben durch die Hitze und so macht sie dann nicht mehr lang und wird dann aber von so einem Typ gefunden, der da mit seinem Einkaufswagen und einer Menge Müll drin, da langfährt. Das ist The Hermit. Und The Hermit wird gespielt von Jim Carrey.
Mhm.
Das ist hier seine erste Rolle ohne Text.
Okay.
In seiner ganzen Karriere.
Ja, auch untypisch für ihn.
Ja, eben. man, es spricht halt wirklich so ein Einsiedlertyp, der da auch notgedrungen lebt, und der hilft ihr dann und bringt sie zu The Comfort. Weil da gibt es überall Schilder, das hat sie auch schon gesehen, als sie da von den Kannibalen abtransportiert wurde. Da stehen so Schilder rum, wo steht Find The Comfort. Mhm. Und The Comfort ist dann so eine Gemeinde, wo du erstmal gut leben kannst. Ne? Also da gibt es keine Kannibalen und die werden alle so halbwegs versorgt. Jeder arbeitet so ein bisschen mit und vor allem raven die ganze Zeit.
Die raven?
Ja, also da gibt es dann üble Raves. Die haben da so einen DJ und dann gehen sie alle ab und feiern halt, als gäbe es keinen Morgen. Mhm. Und dann geht es in dieser Gemeinde dann eben primär um eine Person, weil da steht dann auch immer neben Find Comfort stehen dann auch noch Schilder mit Find the Dream. Und dieses The Dream ist da sehr präsent, das Thema. Alle sprechen davon, dass du deinen Traum finden musst. Und The Dream ist aber eine Person. Und derjenige wird gespielt von Keanu Reeves. Mhm. Wie ich sehe, kennst du schon die komplette Besetzung?
Ja, ich habe von den Cameos natürlich gehört. Also was heißt Cameos? Aber ich weiß, dass es keine großen Rollen sind, aber ich weiß, dass die mit den beiden Hochkarätern besetzt sind.
Na. Ja. So, und das ist, wie gesagt, das soweit ist man dann ungefähr nach 20 Minuten. Jetzt ist aber die eigentliche Prämisse natürlich, dass sie will sich rächen, findet dann so eine Frau und ein kleines Kind, und das kleine Kind bringt sie nicht um, sondern das folgt ihr dann. Mhm. Und derjenige, dessen Kind das ist, beziehungsweise ist auch nicht so richtig klar, ob hier Vater, Tochter am Anfang, ne, ob das Verhältnis ist, aber wir sehen eben am Anfang sitzt die Kleine bei der Figur von Jason Momoa und er zeichnet sie. Und die beiden verbindet offenbar ein enges Verhältnis. Und in dem Moment, wo die Kleine halt bei ihr, bei der Arlen ist, sucht er sie natürlich. Und dann geht's drum, holt er sie zurück in das Kannibalencamp oder was passiert dann im weiteren Verlauf? Ja, geht eine Stunde, 58 Minuten. Und das ist wahrscheinlich auch das Problem von vielen, weil das ist schon ein Tick zu lang. Weil der driftet hier manchmal ab. Er gibt dann auch so Sequenzen, wo sie irgendwie Drogen eingebaut bekommt und dann wird es irgendwie so ein bisschen wirr. Und da verliert er sich so das ein oder andere Mal. Jetzt nicht nur bei diesen Drogensequenzen, aber es gibt hier die ein oder andere Sequenz, wo ich das Gefühl habe, da hätte sie was kürzer machen müssen oder gar nicht erst dahin gehen oder so. Und manchmal wirkt er so ein bisschen unnötig unfokussiert. Weißt du? Also er hätte straighter sein können. Mhm. So, das kann man dem, glaube ich, schon vorwerfen. Aber so dieses ganze Setting, die Prämisse und so weiter, das finde ich alles echt cool. Das ist wieder auch hier echt eine starke Frauenfigur. Und alle Beteiligten spielen das gut. Jason Momoa ist halt so ein, der spielt einen Kubaner und er spricht halt mit diesem sehr harten Latino-Akzent dazu, ne? Die entsprechenden Tätowierungen und so. Ja.
Okay. So Blood in Blood Out, ja.
Ja, und nuschelt sich da durch die Weltgeschichte und das ist schon, ja, weiß ich nicht, ob er das optimal gemacht hat, aber das funktioniert allein durch seine Physis natürlich. Mhm. Der hat ja eben schon auch diese sehr beeindruckende Physis. Und alles in allem, ja.
That's what she said.
Ja, glaube ich auch, dass hier viele Frauen einfach reingucken, weil sie sagen, okay, hallo, so Jason Momoa will mich essen, gibt schlimmere Szenarien. Jedenfalls haben wir dann auch noch eine kleine Rolle von Giovanni Ribisi, der hier The Screamer spielt. Also, ne, die haben hier alle so einen Namen. Jason Momoa ist Miami Man, weil er das halt tätowiert hat. Keanu Reeves ist The Dream, Jim Carrey The Hermit und Giovanni Ribisi The Screamer.
Okay, keiner hat bürgerlichen Namen. Krass, von Giovanni Ribisi habe ich nicht gewusst. Den habe ich auch schon ewig nicht gesehen in einem Film.
Ja, den mag ich ja sehr.
Mhm. Der war eine Zeit lang auch richtig aktiv, aber irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so häufig vor die Augen gekriegt, vor den, die auf dem Bildschirm gehabt.
Mhm. Ja, stimmt, hat sich rar gemacht. Mhm. Ja, jetzt ist das ab 16 freigegeben, weil, wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen hässlich, aber trotzdem findet, glaube ich, auch hier das meiste im Kopf statt, weil es ist jetzt nicht wirklich blutig oder so.
Okay.
Also was, wenn jetzt eben Jason Momoa irgendwie eine umbringt, die gegessen werden soll, dann bricht er da vielleicht das Genick und dann siehst du halt einen Umschnitt und danach siehst du, wie er noch irgendwie auf dem Tisch irgendwas Fleischähnliches zerlegt. Aber das passiert nicht in einem Rutsch durch, weißt du? Sondern es ist so abgesetzt und damit passiert das eigentlich Schlimme halt im Off. So, deswegen ist es überschaubar gewalttätig hier.
Okay.
Ja, und insgesamt, wie gesagt, mochte ich das. Das ist zweifelsohne kein fehlerfreier Film. Weißt du, deswegen, ich kann die Kritik an der einen oder anderen Stelle schon verstehen. Aber man muss natürlich auch generell irgendwie Bock auf diese ganze Prämisse haben. Und das war ja auch schon bei Bone Tomahawk war das, ne?
Mm, da ging es auch um dieses Kannibalen-Szenario.
Da ging das ja auch in so eine Richtung. Und auch hier, du brauchst hier nicht nonstop sehen, wie Leute gegessen werden, sondern es reicht ja, dass du diese, du hast hier einfach dieses Gebiet, wo die Leute verbannt werden. Und dann ist es halt schon so ein bisschen Mad Max, so jetzt macht ihr den Rest mal unter euch aus.
Mm. Naja, auch dieses Szenario mit dem kleinen Kind, was hier dann folgt, ist ja, erinnert mich auch an Mad Max 2, wo sich der kleine Junge ja Mel Gibson dann angeschlossen hat.
Ja.
Und dem Road Warrior und dem ständig gefolgt ist.
Und deswegen ist, der Film ist nicht fehlerfrei, aber sie macht hier halt trotzdem auch die Sachen, die sie bei dem anderen Film so geil gemacht hat, wie die Musik eingebaut ist und so, was sie damit für eine Stimmung erzeugt, wie die Frauenfigur, die Zentrale hier auftritt und so ihre Message und so weiter, das ist, finde ich, da gibt es schon Parallelen. Mhm. Trotzdem ist es stimmungsmäßig ein ganz anderer Film. Aber eben auch hier, die Musik, der Einsatz von Musik ist wieder echt cool. Auch wenn man hier dann leider, also die Auswahl der Musik finde ich hier lange nicht so geil wie bei dem anderen.
Okay.
Weil da ist hier schon zwischendurch auch echt so ein bisschen anstrengende EDM-Mucke. Mhm. Aber es passt eben auch so ein bisschen ins Szenario. Und auch hier gibt es eine Parallele zu Die Antwort, weil Arlen trägt über, doch eigentlich den ganzen Film über, trägt die so eine gelbe Hotpants mit, wo hinten so ein Smiley drauf ist. Und das ist halt die Hose, die Lady in Baby on Fire hieß das Video. Von Die Antwort.
Ah ja, wie hieß sie nochmal?
Ninja. Was
die Antwort?
Ninja war er.
Er war Ninja.
Und wie hieß sie nochmal? Fuck, genau. Und habe ich das irgendwo aufgeschrieben?
Ich komme jetzt auch nicht drauf.
Ja, Yolandi.
Yolandi. Die sieht auch immer sehr freakig aus.
Mhm. Ja, eben, da siehst du die Hose auch. Also insofern fand ich es schon auch witzig, dass die hier wieder irgendwie eine Parallele zieht zu Die Antwort.
Mhm.
Scheint ihr Ding zu sein.
Magst du halt gerne.
Ja. Und man sieht, dass die hier nicht im Studio gedreht haben, weißt du, weil das hat schon auch, trägt einfach echt dazu bei, so dass es sich halt sehr echt anfühlt alles. Und ich finde, gerade bei so einem Szenario hilft das halt. Bei der Glaubwürdigkeit und allem so. Deswegen stimmungsmäßig geht das für mich voll auf.
Und Zugi hat auch gut funktioniert.
Total, aber eben er zieht sich an der einen oder anderen Stelle und das ist schade, weil das, ja, ist halt unnötig, ne? Er hätte es auch nicht gebraucht, glaube ich. Man hätte das alles einen Ticken knackiger erzählen können.
Okay.
Aber auch hier wieder ein geiler Genre-Mix, so, weil das hat dann auch an manchen Stellen geht es irgendwie in so eine Richtung, die du nicht erwartet hättest in dem Szenario, was? Und das ist einfach cool. Das hat sie ja in dem Film davor auch schon bewiesen, dass die dieses Genre-Mixen echt drauf hat.
Mhm.
Dass das so Crossover-Geschichten werden plötzlich.
Ja, ohne dass du denkst, das ist zu überladen oder zu viel,
ja, und
zu viel Genres reingemacht.
Und es wirkt auch nicht forciert.
Mhm.
So, deswegen, das kriegt die echt gut hin. Muss man ihr lassen. Und die hat damit auch den Special-Jury-Preis in Venedig gewonnen, was so an dritter Stelle steht. Weißt du, nach dem Goldenen Löwen gibt es, glaube ich, noch den Grand-Jury-Preis. Und dann gibt es den Special Jury Prize und das ist der, den sie hier gewonnen hat, deswegen auch nicht zu verachten.
Ja.
Also gibt Leute, die hier Kunst erkennen, aber eben viele haben da geschimpft. Was ich so geil finde.
Take your stinking paws off me, you damn dirty ape.
Viele haben das gesagt.
Ja, genau. Dann, was ich echt ganz cool finde, die haben hier die Komparsen, die sie verwendet haben, um hier diese Kannibalen und diese Hillbilly-Truppe zu erzählen, ne? Mhm. Ich meine, das ist so ein bisschen Trailerpark-mäßig. Die haben die aus einer Gemeinde namens Slab City. Sagt dir das was?
Nein. Sollte es?
Ja, du könntest es schon mal gehört haben, bei Into the Wild landet er am Ende dort.
Okay.
Ohne, dass man jetzt was spoilert, aber da, oder nicht am Ende, aber da landet er zwischenzeitlich in dieser Gemeinde.
Hal Holbrook, wo er mit dem Alten redet, wahrscheinlich dann. Die Gemeinde meinst du, oder?
Ich glaube, das heißt auch im Film Slab City. Ich bin mir aber nicht sicher. Jedenfalls landet er da in so, das ist voll so kommunenmäßig, sind irgendwie so Aussteiger-Hippies, die halt nicht mehr an der Gesellschaft teilnehmen, sondern da so ihr eigenes Ding aufgebaut haben, ne?
Mhm.
Und die gibt's ja wirklich. Das ist eben in Kalifornien gibt's das, dieses Slab City. Und Da haben die halt einfach die Komparsen dahergeholt. Die haben kein Kostüm und Make-up, nichts mehr gebraucht. So, ne? Die okay. sahen einfach schon so aus, wie sie aussehen mussten. Und dann haben die meisten dahergeholt. Dann habe ich mir jetzt mal Bilder angeguckt von Slab City. Das ist echt ziemlich interessant. Das sieht so abgefahren aus, Alter. Und ja, du erkennst es sofort wieder. Es ist halt genau das, was ich meine. Es ist halt wirklich so ein bisschen Endzeit-Hippie-Kommunen-Mad Max-Ding. Also es ist wirklich, weißt du, dann so aus super praktikabel, aus irgendeinem Abfall halt irgendwas Sinnvolles gebastelt und gebaut und so, was sie dann halt im Alltag brauchen können. So ein Shit. Und alles halt so, weißt du, ganze Berge angemalt und Steine und so. Also so Hippies halt.
Die Statisten haben auch keine Gage gekriegt, sondern...
Du hast Cocaine!
Das war das.
Ey, ich glaube, da wären die sofort am Start gewesen.
Reicht völlig.
Nee, aber deswegen glaubt man hier dieses Szenario, glaubt man echt gut. Also ich zumindest. Ich fand das sehr stimmig.
Okay.
Und ja, ist eben schon ein bisschen schade, dass er sich so zieht an der einen oder anderen Stelle. Aber es unterm Strich trotzdem würde ich empfehlen, vor allem für Fans des Genres.
Mhm.
Und ja.
Für den Endzeit-Snack zwischendurch, sagst du.
Ist jetzt nicht so ein guter Film wie der, den wir von ihr davor hatten.
Mhm.
Aber ich wollte es ja mal nachgucken, was ihre Filmografie angeht, weil unterm Strich kann es sein, dass man mit den beiden jetzt schon alles hat. Oder also ist jetzt wirklich der nächste dann Cliffhanger?
Bin mir nicht sicher, ob der Rest alles Kurzfilme waren.
Ich glaube, am Anfang waren es ja schon alles Kurzfilme, ne? Also wenn 2014.
Viel fehlt nicht, ja.
Der erste Langfilm 2016, The Bad Batch, und dann hat die für eine Serie was gemacht, dann wieder ein Kurzfilm, dann eine Episode Legion. Sehr geil, ne? Die hat bei einer Episode Legion Regie geführt.
Hab ich gesehen.
Dann eine Episode Castle Rock, Briar Patch, Twilight Zone, Homemade, alles Serien. Und dann Mona Lisa and the Blood Moon 2021.
Das ist ein Langfilm, ja?
Das ist offensichtlich, ja, eine Stunde 46 Minuten, Metascore 67.
Wer spielt denn da mit?
Kate Hudson, Ed Skrein, Craig Robinson. Oh, geil. Mhm. Will ich natürlich sehen.
Wegen Ed Skrein natürlich.
Ja. Okay.
Die ist Riesenfan seit dem Emmerich-Film hier. Wie hieß er denn?
Seit dem Emmerich-Film?
Naja, dieser Kriegsfilm, den er gedreht hat, den habe ich doch hier vorgestellt. Da spielt er doch mit. Schon den Namen vergessen, Mann. Der Pearl Harbor praktisch von der anderen Seite belichtet.
Ach so. Ja, oh, wie hieß der? Ja, geil.
Weiß ich auch nicht. Wie hieß der nochmal?
Alter, den haben die...
Die werden vergesslich.
Ja, wir werden. Ich bin's schon längst. Ey, den haben die jetzt im September in Zürich auf dem Filmfestival gezeigt.
Okay.
Mona Lisa and the Blood Moon. Das heißt, da könnte man ja demnächst mal mit einem Release rechnen. Kommt aber so in den Schweden und Dänemark erst im Februar in die Kinos.
Midway natürlich.
Midway, ja. Ja, also es gibt noch Mona Lisa and the Blood Moon von ihr, den kennen wir noch nicht, aber dann sind also Sachen, die noch nicht raus sind, ja. Geil, hä? Schon die nächste Filmografie abgerankt, ja. Von einem Regisseur.
Aber nach wie vor sagst du,
natürlich.
Nach wie vor sagst du, die Regisseurin kann man auf dem Schirm behalten.
Auf jeden. Mhm. Also das ist nach wie vor, das hat einfach eine Menge Style, was die macht. So, das ist eine Handschrift, die mir gut gefällt.
Okay.
Kann man nicht sagen. Kann man nicht anders sagen. Zu den Zahlen. Da habe ich schon viel zu lange über den Film gesprochen hier. 5,3 auf IMDb, Metascore 62 auf Rotten Tomatoes, 5,8 von der Kritik. Deswegen, das ist alles nicht so rosig. 2,6 vom Publikum, ebenso Letterboxd, 2,6.
Ja. Ich sag, du bist bei einer 7.
Das ist richtig.
Hey.
This is a huge breakthrough.
Ja, dass du mal richtig lagst, meinst du?
Ah, hallo, ey. Reicht ja langsam.
About time. Ja, ich weiß gar nicht. Insgesamt liege ich wahrscheinlich vorne, oder?
Du liegst wahrscheinlich vorne, ja.
Und trotzdem spielen wir das immer weiter. Ach, guess.
You know, one of the nicest qualities about you has always been that you recognized your weaknesses. Don't lose that quality now when you need it the most.
Ist das so, ja? Naja, dabei sein ist alles.
That's the spirit.
Oder?
Jawohl.
Ja. Also, Freundchen, du führst jetzt 9-8, also...
Ja.
Mal ein bisschen die Pferde stillhalten hier. Das ist jetzt noch nicht die Mega-Führung.
Tu immer mit deinen stillen Pferden, ey.
Ja, die Pferde müssen nochmal stillgehalten werden.
Ja. Heute werden sie stillgehalten. So viel zu The Bad Batch. Nee, ich will hier auch gar keine großen Töne spucken, weil nach wie vor würde ich es dir von Herzen gönnen, dass du hier mal einen Sieg einfährst.
Geht das wieder los, ey. Wie? Ich habe neulich Applaus gekriegt, als ich bei Terraforming Mars gewonnen habe. Das ist grundsätzlich kein gutes Zeichen. Wenn dann applaudiert wird und die Leute mich filmen und so, dann denke ich so, okay, wahrscheinlich habe ich nicht allzu oft gewonnen.
So, it's a happening. Er hat gewonnen. Ja. Hol die Kameras raus. Schnell, wir müssen das festhalten.
Haben wir noch irgendwo Luftschlagen in der Schublade? Ja.
Sehr schön.
Ja. Okay.
Ja, kommen wir zum nächsten Auftragsfilm. Ne?
Wir kommen zum nächsten Auftragsfilm. Der ist von Erik, von unserem treuen Begleiter der ersten Stunde.
Der ist wieder mal von Erik.
Von dem einen, der auch die erste Episode der Supporter gehört hat. Ja, ja, der war von Anfang an war am Start.
Einer der ersten Stunden.
Einer der ersten, die auch die Folgen nicht nachhören mussten, sondern die live gestreamt wurde. Oder gestreamt hat. Und der hat uns den nächsten Film vorgeschlagen.
Ja, dann erstmal natürlich wieder liebe Grüße raus an Erik, ey, weil der hat uns ja schon, wie du schon gesagt hast, seit der ersten Stunde unterstützt.
Mhm.
Und bisher auch eigentlich fast nur Filme beigesteuert, die wir alle cool fanden, ne?
Hat eine ganz gute Quote, ja. Manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Bei dir haben die Horrorfilme nicht so funktioniert wie bei mir. Du fandest wiederum hier den Steven Seagal-Film besser als ich. Also mal so, aber grundsätzlich war ja hier Robocop und so, das kam ja auch alles von ihm.
Ja, ja, also unterm Strich auf jeden Fall im grünen Bereich alles.
Ja. Ich meine, jetzt weißt du denn? Jetzt hat er Lethal Weapon für Dezember in den Auftragstopf gegeben, also das, da wird auch nicht schief gehen.
Aber als treuer Hörer müsste er natürlich rausgehört haben, dass er damit bei uns nicht allzu viel falsch machen kann.
Nee, da liegt er natürlich.
Wobei ich jetzt auch echt mal bei dem bin ich mal sehr gespannt, weil das ist auch wirklich eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe, ob der heute noch so funktioniert wie damals.
Das ist bei mir auch eine Weile her tatsächlich, aber ich Fan des 80er Jahre Action-Kinos,
ja, ja,
mach ich mir da keine Sorgen.
Weißt du denn jetzt, bei wie Erik zu diesem Film steht?
Ja, weiß ich. Ich weiß, dass er die Filme von Alex de la Iglesia sehr mag. Und ich war ja sehr überrascht, als ich gesehen habe, dass auch einer von ihm war. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Weil du vor kurzem erst einen von ihm hattest.
Ich hatte Dia de la Bestia kurz. Ich mochte Mad Circus und als ich hier gesehen habe. Und ich habe ja auch noch gesagt bei El Dia de la Bestia, dass der Drehbuchautor, den du jetzt sicher gleich aussprechen wirst, weil du ja sicher trainiert hast jetzt die letzten Tage.
Natürlich nicht. Ich lasse das auch.
Dass der auch La Comunidad das Drehbuch geschrieben hat. Ich habe aber natürlich nicht gecheckt, dass das auch ein Alex de la Iglesia-Film ist, was natürlich Sinn macht, dass die beiden öfter mal zusammenarbeiten. Und Erik macht ja auch immer so Themenabende, weil wo er Lethal Weapon beauftragt hat für den nächsten Monat, hat er Loaded Weapon wiederum in den Lostopf geschmissen.
Ja.
Und in dem Monat hat er La Comunidad als Auftragsfilm gegeben und hat uns einen anderen Film von Alex de la Iglesia in den Lostopf geworfen.
Ach, okay.
Da ist also praktisch auch einer unterwegs. Insofern weiß ich, Erik ist Fan und mag seine Filme gerne.
Okay, das ist interessant, weil ich wollte mir tatsächlich vor einer Weile, hab's aber nicht gemacht, mal seine HBO-Serie angucken, die er gemacht hat.
Mhm. Aber ja, diese Aktion Mutante, glaube ich, ist der Film, den wir im Lostopf haben von ihm. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe, aber es ist Mutante.
Mhm.
Das ist auch ein Della Iglesia-Fan, Film. Und jetzt La Comunidad. Commonwealth, wie auf Englisch heißt, oder auf Deutsch Allein unter Nachbarn. Das sind die drei Titel, die wir euch hier...
Ist so lustig, ne? Alles was komplett anderes.
Komplett verschieden, ja. Ist aus dem Jahr 2000.
Aber irgendwie trifft es natürlich auf alle zu. Oder alle treffen irgendwie den Kern, weil es geht schon um genau das.
La Comunidad heißt wahrscheinlich sowas wie Gemeinschaft.
Mhm.
Dann trifft das alles zu, ja.
Ja. Wobei fast der englische Titel noch am ehesten was verrät, ne?
Ja, das stimmt. Aber gut, ich meine, die Prämisse ist ja relativ früh klar.
Ja, ja, eben, klar.
Dann erzähl mal von der Prämisse, würde ich sagen.
Wir befinden uns in Madrid und begleiten eine Maklerin, die verheiratet ist. Und wir sehen sie am Anfang im Regen telefonierend kurz davor eine Wohnungsbesichtigung durchzuführen. Und als sie dann an dem Haus angekommen, diesem Pärchen die Wohnung zeigt, ist sie selber total überrascht, weil eigentlich hat sie offenbar bisher in dieser Wohneinheit nur ziemliche Bruchbuden vorgeführt. Und jetzt findet sie hier aber ein Apartment, in dem sie eben offenbar selber noch nicht war.
Mhm.
Und das ist aber top eingerichtet und halt eher so ein bisschen von einer luxuriöseren Sorte. Und sie ist selber sehr angetan und das Pärchen erstmals auch, aber dann, was war dann? Gab es irgendwie einen Leck in der Decke irgendwo?
Ja.
Jedenfalls.
Über dem Wasserbett.
Ach nee, warte mal. Erstmal gab es gar kein Problem. Das Problem tauchte erst auf, als sie den Leuten dann den Preis gezeigt hat oder gesagt hat.
Mhm.
Dann sind die abgezogen und das ist aber schon eben auch Thema, weil das oder wird immer wieder Thema sein, dass immer wieder Leute ankommen, die diese Wohnung besichtigen wollen, weil sie eben als Maklerin für diese Wohnung zuständig ist.
Genau.
Oder jetzt diese eine Wohneinheit in eben diesem Mehrfamilienhaus, weil das ist eben diese Comunidad, um die es hier geht, die ganzen Menschen, die in diesem Haus wohnen. Weil dort ist jemand gestorben.
Mhm.
Das erfährt sie dann unmittelbar nach dieser Wohnungsbesichtigung, weil derjenige muss abtransportiert werden. Das ist ein, ja, ein Riesending, weil der gerade erst wohl gestorben ist. Zumindest wird er gerade erst gefunden. Und dann kommt die Feuerwehr und alle möglichen Leute. Und der muss da raustransportiert werden. Und dann stößt sie relativ bald darauf, auf das große Vermögen von diesem verstorbenen Herrn.
Ja, illegalerweise nistet sie sich da ein in der Wohnung mit ihrem
Lover. Na, sie nistet sich in der Wohnung ein, die sie verkaufen soll oder die sie vermieten soll. Aber richtig, die,
weil
die, zu Hause
Wohnung, die Heizung nicht funktioniert bei ihr und so hin.
Ja,
und
weil es einfach die geilere Wohnung
findet
ist.
Findet viel gemütlicher und geilere Wohnung, genau.
Und lädt dann eben auch ihren Mann dahin ein. Aber da, als sie das Geld findet, das ist ja in der Wohnung über ihr. Das ist ja,
genau.
Da kommt sie aber erstmal halt nur hoch, weil es dann eben durch die Decke leckt.
Mhm.
Und so stoßen die dann eben erst auf die Leiche. Aber dabei gerät sie eben an das ganze Geld, was der Alte gebunkert hatte. Und das sind irgendwie 300 Millionen. Und ja, dann geht's drum, dass die ganze Hausgemeinschaft von dem Geld weiß.
Mhm.
Und sie muss also mit dem Geld irgendwie aus dieser Hütte rauskommen. Darum geht's eigentlich. In fast 2 Stunden, in 1 Stunde 50 Minuten geht das.
Ja.
Findest du, das muss man noch weiter ausführen, die Handlung, oder?
Nee, muss man nicht. Nee, also was die Handlung oder die Story angeht, muss man das nicht weiter ausführen. Das fängt so ein bisschen an wie diese französischen Pierre Richard, Louis de Funès Komödien aus den 70er Jahren, finde ich. Wo sie den Geldkoffer findet, weißt du, und du hast diese verrückten Nachbarn und so, ja. Und du hast diese schnellen Dialoge. Und dann kommt der Mann und der rausschmeißt an der Disco, kriegt auf die Fresse und so.
Mhm.
Es wirkt so ein bisschen wie dieses, gut, ist ja südeuropäisches Kino, aber mehr so 20 Jahre zuvor. Hat mich so ein bisschen dran erinnert.
Ja, ich fand eh, dass der so ein bisschen älter wirkt,
ja,
als er ist.
Ja, ja, ja.
Und das aber leider auch auf so einem Humor-Level. Also weil eben das...
Veraltet.
Ja, schon ein bisschen. Oder halt, ja, aus der Zeit gefallen, weiß ich nicht.
Ja, ich fand ihn halt nicht besonders lustig. Also, was heißt aus der Zeit gefallen so? Ich kann mir halt Komödien aus den 70ern immer noch angucken, finde sie halt immer noch witzig. Oder aus den 60ern oder aus den 30ern. Aber hier wird es halt im weiteren Verlauf meiner Meinung nach immer hysterischer und bescheuerter.
Ja.
Also du hast diese übertrieben durcheinander schreienden Charaktere die ganze Zeit irgendwie, die mir auf den Sack gingen.
Mhm.
Du hast eine Menge Logiklöcher, wo du dich dann fragst, okay, warum hat der Typ jetzt hier 50 Monopoly-Spiele im Hintergrund zu stehen?
Ja.
Später machen die zwar auch Sinn, aber die Frage stelle ich mir trotzdem, warum er 50 Monopoly-Spiele dazu stehen hat.
Mhm.
Und das sind so alles Momente, wo ich denke, so boah.
Es wirkt oft recht konstruiert. Ja.
Es wirkt sehr konstruiert. Und ich bin halt froh, dass das nicht der erste Alex de la Iglesia-Film ist, den ich gesehen habe. Weil dann, dadurch, dass es Mad Circus ist und El Dia de la Bestia, habe ich halt ein ganz anderes Bild von ihm und weiß, dass er halt richtig gute Filme gemacht hat.
Okay.
Also hätte ich La Comunidad als erstes gesehen, dann wäre ich wahrscheinlich nicht so interessiert gewesen, seine weiteren Filme zu gucken.
Das klingt ja nicht gerade begeistert. Das heißt, du fandst den eher schlecht, ja?
Naja, geht so. Mhm. Doll war es nicht, sagen wir mal so. War hier eher enttäuscht. Hat ein paar nette Star Wars-Referenzen, aber ein paar coole Kills, die schon so seine Handschrift erkennen lassen. Aber insgesamt war ich hier eher gelangweilt.
Ja, also langweilig fand ich es tatsächlich eigentlich zu keinem Zeitpunkt.
Mhm.
Aber die drehen sich schon hart im Kreis mit der Story.
Mhm.
Also deswegen, das müsste natürlich nicht so lange gehen, weil es ist ja dann wirklich immer wieder das Gleiche. Also spätestens ab dem Moment, wo sie die Kohle hat, dreht sich's halt hart im Kreis.
Ja.
Weißt du, dass sie dann auf welchen Wegen auch immer dann nicht da rauskommt und dann passiert das noch und dann Verfolgungsjagd über die Dächer und. So, und ja, das fühlte sich schon eben so ein bisschen an wie Filme aus den 70ern, aber eben auch wirklich nicht in lustig. Aber es ist trotzdem halt nonstop was passiert. Also deswegen, ich fand es nicht wirklich langweilig. Ich habe mir aber auch immer wieder gedacht, so ey Leute, really?
Mhm.
Also jetzt das auch noch so, okay.
Das ist so ein bisschen dieses Bauerntheater. Weißt du, so dieses, wie heißt es denn? Das heißt nicht Bauerntheater. Das Wort, was fehlt mir jetzt, was ich suche. so ein bisschen was, dieses deutsche Klamauk.
Komödiantenstadel.
Ja, Komödiantenstadel, irgendwie sowas. So wirkte das.
Oder wie heißt das? Komödienstadel, Komödiantenstadel, irgendwie sowas.
Ja, du weißt schon, welche Richtung ich meine. Also, ja, in welche Richtung ich denke. So wirkt das. Alles ein bisschen überholt und so ein bisschen dörflich. Ist für mich so dörflicher Humor, auch wenn es jetzt in Madrid spielt. Aber die ganze Szenerie so. Das hätte man auch auf einer Theaterbühne so als Klamauk-Stück irgendwie vorstellen können.
Mhm. Naja, gut, oh, auf der Bühne wäre das ein hartes Hickhack.
Naja, die Fahrstuhlszene auf der Bühne wäre schon eine Herausforderung. Ja. Die fand ich zum Beispiel sehr geil.
Ja.
Aber insgesamt fand ich das irgendwie, also mich hat es halt gelangweilt, weil es halt ständig, also weil es sich halt ständig im Kreis gerät hat. Das heißt nicht, dass da nichts passiert. Aber irgendwann hast du halt mich Schnauze voll von dem ganzen Geschrei und dem hysterischen.
Ja, das kommt halt dazu. Es ist sehr oft einfach sehr viel und sehr laut und ja.
Mhm.
Ich kann mir auch vorstellen, dass eben, das halt ist auch wieder so ein bisschen die Krux, ne, wenn man halt die Sprache nicht spricht. Ich kann mir schon vorstellen, dass hier auch viel Situationskomik über die Dialoge stattfindet.
Möglich wäre es, ja.
Die entgeht uns halt so ein bisschen.
No habla español.
Nee,
nicht so richtig nicht. Gut.
Nee, also dafür reicht es wirklich nicht. Okay, aber das klingt ja echt, also du willst sie nicht empfehlen, ne?
Nee.
Nicht so, ne.
Ich empfehle den mal keinem.
Aber kann man ja trotzdem gucken, oder?
Kann man trotzdem gucken. Ich meine, die Punkte, die wir gefunden haben, die sind ja schon ganz ordentlich. Das heißt, ich bin ja hier wahrscheinlich dann noch eine Minderheit, die mit dem eher weniger anfangen konnte.
Ich war da auch überrascht.
Ja.
Das, also ganz ordentlich ist gut. Der wird fast schon gefeiert, ey. Also,
ja, der kommt schon gut weg. Und Erik mag den auch sehr gerne. Also der hat auch gesagt, dass er den echt gerne geguckt hat.
Weißt du, wo er da wäre?
Nee, punktemäßig weiß ich nicht.
Okay.
Ich kann mal gucken, ob er den... Ob er den gelockt hat bei Letterboxd, dann haben wir ja einen Anhaltspunkt.
Ja. Und ich meine, die Dame, die hier die Hauptrolle spielt, Carmen Maura, die könnte man aus Volver kennen. Das ist schon auch ein Film, den der eine oder andere gesehen hat.
Haben wir wieder Penelope Cruz, oder?
Ja. Aber ansonsten ist hier natürlich der komplette Cast spanisch und auch irgendwie habe ich nur Leute gefunden, die primär in Spanien arbeiten.
Mhm.
Also braucht man da, glaube ich, nicht näher drauf eingehen.
Erik ist hier bei 4 Sternen bei Letterboxd.
Mhm.
Den haben 5 Leute gesehen, die ich hier sehe. Davon sind 4 bei 4 Sternen und einer bei 3,5.
Okay, krass.
Also ist schon eine ordentliche Quote.
Ist alles besser als das, was du so sagst. Klingt zumindest so.
Ja, ja. Dann klinge ich auf jeden Fall. Werde ich hier die Quote ein bisschen nach unten ziehen. Das ist vollkommen richtig.
Comedy, Crime, Mystery. Was auch immer hier Mystery ist.
Mysteriöses Treiben. Ab 16 freigeben.
Ja, das verstehe ich auch nicht so richtig. Ach so, ja gut, doch.
Vielleicht hat es der Kindern ja hier Spaß mit den Star Wars Referenzen.
Meinst du?
Kann ja sein.
Da, die
waren auch irgendwie billig.
Ein bisschen platt, oder?
Ja, ein bisschen platt war das schon. Diese Desta.
Ja, vor allem.
Desta-Zitat und so.
Ja, ja, aber eben, wie sie es nur anspielen konnten, weil das wäre ja wahrscheinlich auch relativ schnell ziemlich teuer geworden.
Mhm, klar.
So angedeutet. Ja, also finde ich auch nicht der beste Film, den Erik uns hier jemals reingeschmissen hat, aber ich konnte den trotzdem gut gucken. So ich,
es hat ein einfaches Gemüt.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Nein, das, also, ja, wie gesagt, stellenweise echt anstrengend, aber kann man machen.
Ich dachte nur den hier.
It makes me sad when you treat me like this. It's a bummer.
Erik, was ist da los? Make me sad. Nee, ganz so schlimm war es jetzt auch nicht. Ich konnte den auch gucken, aber fand es halt nicht toll. Ist jetzt auch nicht schlecht, also ist halt so lala.
Ja. Na gut.
Na gut.
Punktemäßig sieht das so aus. 7,3 gibt es auf IMDb. Ich habe keinen Metascore gefunden. Und ich habe auch auf Rotten Tomatoes nur eine Audience-Bewertung gefunden.
Mhm.
Die liegt bei 4 von 5.
Ja, 85% sind das.
Das ist ordentlich. Und auf Letterboxd eine 3,7.
Mhm.
Auch das echt nicht schlecht.
Da werde ich mal runterziehen hier den Durchschnitt. Aber ich werde es alleine wahrscheinlich nicht schaffen.
Ja, ich helfe dir vielleicht. Mal gucken.
Vielleicht. Vielleicht hilfst du mir auch.
Du musst anfangen mit Tippen.
Ich sag, du bist bei einer 6,5.
Das ist richtig.
Nice.
Ich glaube, du bist bei 5.
Das ist auch richtig.
Tja.
Gibt's ja gar nicht. Es geht hier ab.
Wunderbar, ist wieder eine enge Kiste hier.
Verdammte Hacke, ja, ist enge Kiste.
Uiuiui. Aber jetzt, jetzt kann ich ja weiter runterrutschen, weil jetzt kommst du erstmal mit deinem Solo-Filmchen.
Du meinst, ich könnte den Zeig lernen machen, ja?
Bitte nicht.
Ja, ich wollte mal ein bisschen natürlich wieder für vorweihnachtliche Stimmung sorgen, habe mir mal was fürs Herz wieder angeguckt. Ein bisschen Romantik.
Oh nein.
Also schon der Titel lässt schon was fürs Herz erwarten, weil der Film heißt Der Liebe verfallen. Der englische Titel ist nicht viel besser. Falling in Love.
Oh Mann, Alter.
Ist das schön?
Ja. Warum?
Ist das schön? Habe ich doch gerade gesagt, um mich ein bisschen vorweihnachtlich in die Stimmung zu bringen.
Mhm.
Wir befinden uns tatsächlich in der Weihnachtszeit bei dem Film.
Surprise, surprise.
Ja, wir hören Weihnachtslieder, es ist alles weihnachtlich dekoriert. Und Frank und Molly sind Pendler. Die fahren täglich zur Arbeit im Zug von Westchester, New York nach Manhattan. Und hätten sich schon öfter mal im Zug begegnen können, haben sie aber natürlich nicht.
Mhm.
Aber als sie dann ein Buch kaufen in einem Buchladen in Manhattan, lässt Frank alles fallen, was er da einkauft, seine ganzen Einkaufstüten, seine Weihnachtsgeschenke und so für seine Family. Und sie hilft ihnen dann, das Ganze aufzuheben. Und bei diesem Tohuwabohu bringen die beiden zwei Geschenke durcheinander. Und bei der Bescherung packt der Mann von Molly ein Buch übers Gärtnern aus.
Mhm.
Und er wundert sich halt so, weil die haben keinen Garten. Und auf der anderen Seite sehen wir Frank und seine Frau und seine beiden Söhne, wie die Geschenke auspacken. Und seine Frau packt ein Buch aus und das geht um Segeln. Und sie hat mit Segeln nichts am Hut.
Mhm.
Und deswegen wundern die sich und dann kommt aber Frank und so wie Molly in diesem Moment drauf, okay, alles klar, das war bei dieser komischen, bei diesem Zusammenstoß, müssen wir irgendwie die zwei Pakete durcheinander gebracht haben.
Verrückt.
Ja. Und dann treffen sich die beiden irgendwann mal im Zug, erkennen sich so, ach so, wir beide sind doch in dem Buchladen, ich kenne sie doch von dem Buchladen und dann kommen die sich halt näher bei diesen täglichen Zugfahrten zur Arbeit und wieder zurück. Und fallen dann irgendwann gegenseitig in Love. Obwohl die beide schon in festen Beziehungen sind, er verheiratet mit Kindern, sie halt auch verheiratet ohne Kinder, aber irgendwie müssen die dann immer wieder an den anderen denken. Und der Film ist aus dem Jahre 1984. 10 Jahre später hätten hier wahrscheinlich Tom Hanks und Meg Ryan in den Hauptrollen.
Mhm.
Zu dem Zeitpunkt, und das ist das Interessante in dem Film, haben wir in den Hauptrollen wahrscheinlich eine der größten Schauspielerinnen der Welt und als männliche Hauptrolle einen der größten Schauspieler der Welt.
Mhm.
Weil Frank und Molly werden gespielt von Robert De Niro.
Jetzt hast du zum ersten Mal den Titel gesagt.
Den Titel?
Ach nee, Falling in Love.
Du meinst, stimmt,
aber Frank and Molly sagt mir natürlich was. Ja, ja.
Nee, der Film heißt nicht Frank and Molly.
Nein, aber wo du die Figuren sagst, ja. Weiß ich auch, welcher Film das ist.
Also es sind Meryl Streep und Robert De Niro, die die Hauptrolle spielen. Ja. Das ist natürlich auch Next Level Shit. Also wir haben
jetzt so weiß ich auch, warum du den gesehen hast, weil den will ich tatsächlich auch noch sehen.
Den willst du auch sehen?
Ja.
Okay.
Aber halt ausschließlich wegen der Besetzung.
Ausschließlich wegen der Besetzung und ich kann ja auch mit Schnulzen ab und zu was anfangen, aber Die ist schon sehr generisch. Trotz der beiden Hochkaräter, kann man nicht anders sagen. Du hast wirklich einen schlimmen Score von Dave Grusin. Du hast halt so romantische Klavierklänge in Momenten, wo es romantisch wird. Du hast halt Geigen, wenn es halt irgendwie romantisch sein sollte. Und dann hast du diese beiden Hochkaräter, zwischen die halt alles geben, aber gegen dieses recht generische Drehbuch dann anspielen.
Ist ja witzig. Wann hast du gesagt, ist der 84?
84.
Bin ich ja echt froh, dass ich vorher noch aussortiert habe, weil ich hätte fast auch Schnulze nicht ganz, aber etwas aus einer ähnlichen Riege aus dem Jahr 83 gebracht.
Ah ja.
Ja.
Ach so, den hast du schon gesehen praktisch, ja. Von denen, die du fürs nächste Mal aufgehoben hast.
Genau. Okay.
Ich dachte, den dann doch nicht gesehen hast. Das würde mich auch nicht überraschen, Soli.
Nee, doch.
Na, soll ich mal was Romantisches vor Weihnachten gucken? Ach nein, ich gucke den Kannibalenfilm.
Nee, wollte ich tatsächlich aus ähnlichen Beweggründen gucken, habe ich dann auch gemacht, ja.
Okay.
Aber das klingt ja jetzt nicht so rosig.
Oh, rosig.
Was du hier sagst.
Sehr wieder. Die romantischen Beschreibungen.
Jetzt sprechen wir doch über eine Schnulze, das passt doch.
Das passt sehr gut.
Ja.
Also nur mal als Vergleich, das Drehbuch wurde richtig rumgereicht. Das wurde etlichen Regisseuren angeboten damals und Studios haben das immer wieder abgelehnt und weitergegeben. Sidney Lumet war einer, der das Drehbuch gekriegt hat damals. Robert Redford wurde das Drehbuch angeboten. Alan Alda sollte es verfilmen.
Mhm.
Paramount Eisner hat dann das Drehbuch gekriegt. Die haben dann gesagt, die verfilmen das. Als der den ersten Entwurf von dem Drehbuch gesehen hat, hat er gesagt, it is sexless and too thin, war sein Fazit.
Ja.
Und im Grunde genommen ist dieser Film ganz interessant, weil diese Affäre, oder es ist ja keine Affäre, sondern dieses von wegen, also der Film spielt ein bisschen mit dem Thema, ob es ein viel größerer Betrug ist, wenn man einen anderen denkt oder sich in einen anderen verliebt, ohne dass groß was Körperliches passiert ist. Mhm. Ist das vielleicht noch viel schlimmer, wenn man sich in einen anderen verliebt und ständig an den denken muss und den nicht aus dem Kopf kriegt, als jetzt wirklich irgendwie Nümmerchen irgendwo zu schieben. Und damit spielt der Film, weil in dem Moment, wo die halt ihrem Partner sagen, dass gerade ein anderer Mensch irgendwie in den Kopf rumschwirrt, den die kennengelernt haben, dann und da, mhm, ist nämlich gar nichts passiert. Da ist nichts gelaufen. Da war kein Kuss, gar nichts.
Ja.
Und das ist schon ganz interessant, wie der Film das angeht. Und wenn du so Telefonate siehst, dann siehst du, wie Robert De Niro oder wie Meryl Streep telefonieren, aber du siehst nicht, was der Gegenüber sagt.
Okay.
Das heißt, du siehst immer nur die Reaktion von demjenigen, den wir gerade im Bild haben.
Mhm.
Und nur anhand seiner Reaktion siehst du gerade, was die gerade machen oder was die gerade durchleben.
Okay.
Und natürlich hast du dieses Zögern und Zaudern von Meryl Streep dann in bestimmten Momenten, die dann sagt so, ja, nee, ich kann das nicht machen, sorry. Und dann immer, wenn die so kurz davor sind, irgendwas dann zu starten, sagt sie halt so, ich kann das nicht, weil ich bin verheiratet, es geht nicht.
Mhm.
Und dann hast du natürlich so ein bisschen Drama, aber auch nicht so richtig und ja, ist wirklich sehr generisch. Ist auch komisch, weil dann an einer Stelle küsst Robert De Niro sie halt und gesteht ihr aber auch gleichzeitig auch seine Liebe so. Da sagt er halt so, I love you. Beim ersten Kuss so, wo ich auch denke so, okay. Und dann hat mich orientiert, dass er in dem Film halt wirklich aussieht wie in Heat. Der hat original in Heat sein Outfit, so diese längeren Haare, die so ein bisschen nach hinten gekämmt sind und so, weißt du. Und ich so, Alter, der sieht aus wie in Heat, ey. Das ist auch ein bisschen komisch. Und spielt aber diesen Mittelstandstypen, der so auf dem Bau arbeitet und da so die Bauaufsicht hat, weißt du, und da immer so die Leute einteilt. Und beide so halt so im Mittelstand und sieht aber aus wie der Obergangster-Heat.
Naja, das hilft natürlich nicht. Okay.
Nee.
Aber das klingt ja jetzt wirklich alles weit entfernt vom begeistert. Das
nee,
ist
also
sehr generisch. Aber,
ja, es ist wirklich generisch.
Aber ist das jetzt wieder so ein Ding, wo die beiden Hauptrollen die Nummer krass aufwerten?
Ja, das schon. Also wenn hier nicht Meryl Streep und Robert De Niro in Hauptrolle wären, dann wäre der Film komplett uninteressant. So ist es natürlich. Schauspielerisch macht es natürlich Spaß, den beiden zuzugucken. Ist natürlich ein Schwergewichts-Hauptrollenpaar, da kann man nichts anders sagen, aber, aber der Film selber und der Score und so, das ist jetzt nicht der beste Vertreter des Romance-Liebesfilm-Genres. Aber wir haben noch ein paar prominente Gesichter in Nebenrollen.
Das auch noch.
Harvey Keitel spielt seinen Chef und Arbeitskollegen, passenderweise.
Mhm.
Nach Hexenkessel hat er hier, oder Taxi Driver, stehen die schon wieder zusammen vor der Kamera. Jane Kaczmarek, die spielt die Frau von Robert De Niro. Das ist die Mutter bei Malcolm mittendrin.
Ah ja.
Da ist sicher auch einigen einen noch im Gedächtnis.
Mhm.
Und Diane Wiest spielt die beste Freundin von Meryl Streep.
Hey, die waren in den 80ern auch echt aktiv, ne?
Ja, super jung gewesen, ey. Richtig krass. Das ist die Granny in Life in Pieces, für diejenigen, die sich gerade fragen, wer Diane Wiest ist.
Ja, oder bei Synecdoche war sie doch auch dabei und. Ja, die ist super.
Aber selbst wenn du, ist so krass, weil selbst wenn du nicht erkennen würdest, hat sie schon damals diese Art, wie sie redet, so diese Stimme, weißt du, und dieses...
Die hat eine super prägnante Stimme.
Diese prägnante Stimme, die ist ein bisschen quäkige, so.
Mhm.
Da hättest du sie schon damals erkennen können, obwohl die extrem jung noch aussah. Witzig.
Ja, irgendwo hatte ich auch ein Diane Wiest Sample, aber das finde ich jetzt nicht. Schade.
Ich hab's gefunden.
Tell you what to do, you do it.
Das war Diane Wiest.
Ist klar.
Das ist die Quiekstimme von Diane Wiest.
Oh Gott.
Ja. Und der war auch nicht erfolgreich. Der hat sein Budget von 12 Millionen hat er nicht mal eingespielt. Also hat weniger als das gemacht.
Okay, krass.
Aber Robert De Niro, auch für den Film natürlich, so ganz der Method-Actor, hat sich für seine Rolle eigene Visitenkarten gedruckt. Für diesen Bautypen und so.
Mhm.
Weil er halt so ein normale Arbeiter gespielt hat, der halt auch Visitenkarten haben muss und die war nie im Bild, die hat er nie gebraucht, aber halt für sein eigenes
Feeling. Gefühl.
Fürs Gefühl.
Mhm.
Hat er eine Visitenkarte von seiner Rolle gehabt, von dem Frank.
Na dann.
Drama-Liebesfilm aus dem Jahr 1984. Der Liebe verfallen, Falling in Love. 106 Minuten. Ich bin nicht so richtig verfallen. Als Fazit.
Ja.
Ich würde mal die Punkte nennen, wenn es genehm ist.
Keine Ahnung, wo du hier gelandet bist. Das kann ja spannend werden.
Ja. Oder nicht. Also eigentlich ist es, ja, es ist halt recht generisch, aber es ist auch nicht schlecht, weil du hast schon zwei große Akteure, ja, im Film, und Harvey Keitel und so große Nebenrollen.
Aber das ist eben immer dann, das ist immer das, wo es tricky wird für mich, einzuschätzen, wie stark das ins Gewicht fällt. Weißt du, weil wenn das jetzt zwei No-Names gewesen wären, dann wäre anhand von dem, was du erzählt hast, wärst du höchstens bei 6 Punkten.
Aber das ist wiederum der Aspekt.
Und jetzt geht es eben darum, wie viel hat das ausgemacht?
Genau, das ist wieder der Aspekt, so dass wir uns kennen und dass wir schon einige Rezensionen von dem anderen gehört haben und viele Punkte schon geraten haben in diesem Podcast. Deswegen, das könnte ja helfen.
Naja.
So, erstmal vielleicht die allgemeinen Punkte. Vielleicht gibt das doch mal den ein oder anderen Anreiz. IMDb ist bei einer 6,5. Hat einen Metascore von 55. Rotten Tomatoes 5,4 von 10.
Alter.
Audience 3,6 von 5. Letterboxd für Falling in Love 3,1.
Okay, fuck, das klingt ja alles fast jetzt noch schlechter als das, wo ich dich eingetaktet hätte. Krass, der kommt ja insgesamt nicht gut an.
Nee, der ist leider sehr, sehr mittelmäßig bewertet. Die IMDb 6,5, das ist wahrscheinlich noch das Beste hier.
Ja.
Obwohl 3,6 Audience Rotten Tomatoes, das geht auch.
Mhm. Aber diese 5, irgendwas von der Kritik, Alter, das ist ja hart.
Ja, 5,4 und 55 Metascore, das ist auf jeden Fall nicht so doll.
Ja. Krass.
Für die beiden Hochkaräter und Harvey Keitel und Cole in der Nebenrolle, Diane Wiest, ist das auf jeden Fall eher mau.
Ja, zumal es jetzt gerade auch bei den 80ern, da gab es ja viel so Schnulziges, ne? Und das ist ja nicht so, dass, also hat ja auch irgendwie in die Zeit gepasst.
Ja, De Niro hat ja auch ein paar, der hat ja auch ein paar Liebesfilme mitgespielt. Ja, Stand and Iris zum Beispiel.
Mhm.
Wo diesen Legastheniker spielt und Jane Fonda bringt ihm so das Lesen bei, den mochte ich. Der war schön.
Mhm.
Aber der hier ist ein bisschen sehr generisch. Es ist zwar interessant, dass es nicht so dieses, weißt du, dieses klassische, dass es gleich so in so eine Affäre ausartet und die dann die ganze Zeit irgendwie miteinander vögeln und dann betrügen die ihre Partner, sondern der Großteil des Films findet schon im Kopf von denen statt.
Ja.
Die machen nichts Verbotenes, sondern die denken halt nur an den anderen. Und das ist schon ein interessanter Aspekt, wo letztendlich dieses Fremdgehen anfängt. Ob das körperlich ist oder halt so im Kopf. Aber es ist halt wirklich sehr schnulzig umgesetzt.
Hm. So, bist du jetzt hier bei 6,5 oder bei 7? Das ist die Frage. Ich glaube, ich bin mal wieder optimistisch unterwegs und sage 7.
Oha, nee, diesmal hast du vergeigt. Das ist eine 6.
Nur bei 6?
Ja.
Autsch.
Also wirklich nur eine 6 wegen De Niro und Meryl Streep. Sonst wäre der schlechter ausgefallen.
Uff. Okay.
Eine 6 für Falling in Love.
Tja, das.
Da wärst du mit der pessimistischen Variante noch ein bisschen besser bedient.
Mhm. Danke dafür. Habe ich mitbekommen. So, jetzt kommen wir zum letzten Film dieser Episode.
Ja, wir waren im Kino.
Wir waren zusammen mal wieder im Kino, was ja in letzter Zeit öfter passiert.
Mhm.
Aber diesmal mal wieder im IMAX.
Ja, schöne Grüße an Tom natürlich wieder, der uns hier eine Menge Kinobesuche ermöglicht.
Vielen Dank dafür, immer wieder ein Fest,
auch
wenn es so ein Film ist.
Gerade weil es so ein Film ist.
Ja, natürlich. Also klar lohnt sich so ein Film im IMAX auf jeden Fall nochmal eine Ecke mehr.
Eben.
Weil wir haben uns den aktuellsten Marvel-Film angeguckt, Eternals.
Ja, der 26. Film des MCU.
Und glaube ich auch gleich wieder irgendwie der drittlängste oder so, ne? Also auf jeden Fall.
Ne, der zweitlängste, glaube ich, tatsächlich. Nach Avengers.
Nach Endgame?
Mhm. Nur Endgame ist länger.
Okay. Ja. 2:36 geht er. Das war auf jeden Fall auch eine Ansage.
Action, Abenteuer, Drama, Fantasy und Sci-Fi stand auf dem Programm.
Mhm. 200 Millionen hat das Ding gekostet. Da müsste man jetzt bezüglich Einspiel wahrscheinlich mal nach aktuellen Zahlen gucken, ne? Weil das verändert sich natürlich jetzt noch laufend.
Ja, eben, der läuft ja noch im Kino, deswegen habe ich das gar nicht rausgeschrieben, weil
das ist
da tut sich noch was.
Ja, das ist wenig aussagekräftig, aber funktioniert natürlich erwartungsgemäß gut, ist aktuell bei 171 Millionen. Also, das dürfte funktionieren. Ja, zur Handlung. Hast du denn irgendwie einen Bezug zum Comic, was Eternals angeht?
Also ich weiß, wer die Eternals sind, aber ich habe die Comics nicht gelesen damals, sondern ich weiß zwar, was die machen und wer die sind und war mir ein Begriff vorher, aber gehörten jetzt nicht zu den Comics, die ich jetzt groß verfolgt habe. Ich glaube, ich habe mal wirklich einen Eternal-Comic, habe ich schon mal gelesen.
Dann ist es vielleicht besser, wenn du die Handlung erzählst, weil ich wusste gar nichts über die Eternals.
Du wusstest gar nichts über die?
Nee.
Also es waren auf jeden Fall ein paar mehr in dem Comic, das kann ich mich auch noch erinnern.
Mhm. Ja, das habe ich gelesen, dass die hier so ein bisschen aussortiert und Geschlechter getauscht haben. Natürlich bedingt durch die aktuelle Stimmung.
Vielleicht auch das.
Ja.
Also hier im Film sind die Eternals auf jeden Fall eine zehnköpfige, gottähnliche Gruppe von Superhelden. Und die haben alle individuelle Fähigkeiten. Und die Geschichte dieser Gruppe erstreckt sich halt insgesamt über 7000 Jahre. Die kommen ursprünglich von dem Planeten Olympia und wurden zur Erde geschickt, um die Erde vor den Deviants zu beschützen und die zu bekämpfen. Und das fängt tatsächlich, glaube ich, in Mesopotamien an, ganz am Anfang der Rückblenden, und führt uns bis in die Jetztzeit immer wieder mit Rücksprüngen, also in der Zeit, was den Film angeht. Und das Besondere an den Eternals ist, die können nicht eines natürlichen Todes sterben. Und ihre Hauptaufgabe ist es halt, diese Deviants von der Erde zu beseitigen. Und das haben die wohl auch im Jahre 1500 zuletzt getan, weil da ist, glaube ich, der letzte Deviants noch gesichtet worden, der dann von ihnen getötet worden ist.
Warte mal, du meinst die Babylon-Nummer?
Genau.
Ja, das war 500.
500?
Ja, klar. 1500 ist ja Mittelalter, Digga. Es ging ja um Babylon.
Echt? War das früher?
Ja.
Okay, alles klar. Kommen wir mal eine Geschichtskenntnis zu wissen. Ja. Und dann verging halt eine Menge Jahre,
jetzt verwirrst du mich natürlich gerade wieder big time. Ah nee, 1500, wo soll denn das gewesen sein?
Ich habe mir 1500 hier notiert, dass 1500 der letzte Deviant halt getötet worden ist. Ich weiß nicht, wo das war, aber...
Nee, weil die springen ja auch immer wieder dann zurück zu dieser Nummer und da ging es ja um Babylon, dass die größte Stadt war zu dem Zeitpunkt und so weiter. Das würde 1500 ja schon nicht mehr hinhauen.
Nee, Babylon war früher, das ist mir auch klar.
Ja, eben.
Aber war da nicht mal auch was im Mittelalter?
Ich meine nicht, aber... Ja, whatever, das ist ja eh so ein bisschen schwierig, weil die eben immer wieder in der Zeit springen.
Ja.
Also wobei, das finde ich jetzt nicht besonders anspruchsvoll, weil es steht ja auch immer wieder dabei, wo wir uns gerade befinden.
Mhm.
Aber ja, es ist auf jeden Fall ein paar hundert Jahre her, dass das letzte Mal so ein Deviant angegriffen hat und dann jetzt plötzlich in der heutigen Zeit kommt so einer wieder an den Start.
Richtig. Also unsere Eternals hatten die letzten knapp 500 Jahre zumindest nicht viel zu tun. Oder seitdem der letzte Deviant getötet worden ist und seitdem verbringen die halt ganz normal ihr Dasein auf der Erde, versteckt mit ihren Kräften und ohne zu zeigen, dass sie Superhelden sind.
Ja, weil sie nicht heim dürfen, bevor da die Ansage kommt.
Genau.
Und deswegen gibt es eine Anführerin in dem Trupp, die in Form von, wie soll man das nennen, Seance oder wie auch immer, die kann mit höheren Wesen sprechen und von dort kommen die Anweisungen, was die Eternals angeht. Und deswegen hängen die auf der Erde rum und warten im Endeffekt drauf, dass sie wieder zurück dürfen.
Ja. Viel mehr würde ich zur Story nicht erzählen, oder würdest du jetzt da noch was hinzufügen?
Nee, der Konflikt ist ja klar. Die Deviants tauchen wieder auf und jetzt müssen die Eternals wieder in Erscheinung treten. Und damit haben sie dann auch gleich eine, wenn auch äußerst schwache, Erklärung dafür geliefert, warum die sich bei der ganzen Endgame-Nummer rausgehalten haben und sowieso bei allem eigentlich bisher. So, auf der Erde geht irgendwie eine komplette Shitdown und die lehnen sich entspannt zurück, weil... Die dürfen nur eingreifen, wenn Deviants im Spiel sind. Alter.
Ja.
Ja, da ging es bei mir schon los. Ich dachte so, really? Alter, okay. Gut.
Aber es ist natürlich die Comic-Prämisse. Ja, also es ist ja die Aufgabe der Eternals. Und ansonsten dürfen die ja nicht in Konflikte eingreifen. Das ist ja das Ding.
Das funktioniert ja auch, wenn man später dann die Erklärung bekommen hat, was überhaupt mit denen geht und warum die existieren, da sind, was sie machen. Dann klärt sich das ja auf. Aber du hast ja schon im Trailer, hast ja auch diese kurze Erklärung in Form von, wir durften halt nur eingreifen, wenn Deviants im Spiel sind.
Mhm.
Das finde ich halt schon irgendwie so ein bisschen, aber gut, irgendwie müssen sie es ja machen und drauf geschissen.
Ja gut, die Erklärung von Captain Marvel war auch nicht viel besser, dass sie irgendwie auf einem anderen Planeten gerade zugange war und deswegen nicht mitbekommen hat, dass die Erde hier, dass hier die Kacke am Dampfen war. So. Das ist genauso behindert.
Ja, wobei eben, die ist im ganzen Universum unterwegs und hier erzählen die halt, dass die Eternals seit Ewigkeiten auf der Erde chillen und aber bei dem ganzen Konflikt nicht keinen Bock hatten einzugreifen.
Na, was heißt kein Bock? Die durften nicht.
Ja, ja, eben.
Die werden ja auch immer auf die Hände, also es gibt ja einen, der hier gerne eingreifen würde die ganze Zeit von den Eternals und der kriegt ja ständig auf die Hände gehauen von wegen, nee, das dürfen wir eben nicht.
Ja, ja, eben. Und das erklärt sich ja auch hinten raus, aber ich finde es eben, also die Prämisse an sich halt schon ein bisschen, naja.
Weiß ich nicht. Also ich hätte ja persönlich, wenn du jetzt diesen Bezug zu dem restlichen Marvel-Film oder allgemeinen MCU nicht hättest, dann hast du ja diesen Zusammenhang gar nicht, also dann fällt es ja gar nicht auf.
Nö, klar, aber dem muss er sich ja stellen, wenn er Teil des MCUs ist.
Das ist es ja. Und das wird auch der einen oder anderen Stelle, wenn auch Leute des MCUs erwähnt. Und dann ist es natürlich, okay, dann könnte man sich natürlich Gedanken machen oder das Ganze hinterfragen, aber ich habe diese Verbindung zum MCU oder zu anderen Figuren, die da erwähnt werden, oder zu den Avengers, hätte ich hier gar nicht gebraucht für diesen Film. Das fand ich eher störend. Dass er sagt, so, ja, wer soll jetzt die Avengers anführen und so, weißt du, so diesen
Moment. Ja, nee, klar.
Das hätte ich gar nicht gebraucht.
Hätte ich auch nicht gebraucht.
Ja. Ja, und dann habe ich ja schon erwähnt, diese Rückblenden in die Geschichte halt, wo die Helden halt etabliert werden, wo die herkommen. Und das führt uns auch immer wieder in die Vergangenheit. Und also die Regisseurin und Drehbuchautorin Chloe Zhao, das ist die gleiche, von der wir auch Nomadland zu verdanken haben, die jetzt frisch gebackene Oscar-Preisträgerin ist. Die hat hier den ersten Marvel-Film inszeniert und die hatte halt die große Aufgabe, 10 neue Superhelden zu etablieren, die vorher noch nie im MCU aufgetaucht sind. Und musste die halt mit einem Film praktisch nicht nur irgendwie so ein Spin-off, wo du Doctor Strange halt, wo du halt 2-3, 2,5 Stunden hast, diesen neuen Charakter zu etablieren, sondern hier waren es 10. Also.
Ja, ja, aber also fürs Protokoll, ne, die musste das nicht machen, sondern die hat sich da ja auch für ausgesprochen, die wollte das machen.
Ja, ja, klar, die wollte das machen. Aber es ist keine leichte Aufgabe, die sie angenommen hat, das wollte ich damit sagen.
Nee, aber die hat sie sich ja selbst gestellt, also war ja wohl auch, aber ist ja egal, wer die Idee hatte, unterm Strich hat sie das gemacht und auch mitgeschrieben eben. Und ich meine, ihre Vita ist nun wirklich nicht lang. Und dann war ich echt überrascht, beziehungsweise nachdem ich den Film gesehen hatte, war ich da nicht mehr wirklich überrascht. Aber wenn du dir mal guckst, wer hier wirklich de facto mitgeschrieben hat an dem Drehbuch, das ist sie. Und die hat halt einfach ganze 7 Credits, wovon 3 Kurzfilme sind. Ne? Also wir sprechen hier von 200 Millionen Filmen. Dann an der Seite von Patrick Burley, der immerhin so als namhaftestes Ding in seiner Vita sowas wie Peter Hase 2 hat. Und dann Ryan Furpo und Cass Furpo.
Die Furpo Brothers. Das waren die Furpo Brothers.
Ich weiß gar nicht, ich konnte nicht rausfinden. Also ich gehe mal davon aus, dass die verwandt sind, aber ich habe keine Ahnung, ob die verheiratet, verwandt, whatever sind. Jedenfalls, Ryan bringt es auf ganze 7 Credits, wovon 5 Kurzfilme sind. Und Cass bringt es auf 11 Credits, wovon 8 Kurzfilme sind. Also Alter, die haben de facto nichts gemacht, was irgendwie, geschweige denn irgendwas, was namhaft ist. Und dieser Spezialistentrupp wird zusammengewürfelt, um einen 200-Millionen-Dollar-Film zu schreiben, der über 2,5 Stunden geht. Also dass da für mich auf dem Papier schon mal das eine doofe Idee ist, das habe ich dann leider halt auch im fertigen Ergebnis so gespürt. Weil also, das ist halt das Ding. Es kann sehr, sehr viel mit diesen vielen Charakteren zu tun haben, die du angesprochen hast. All diese ganzen Hauptfiguren, die müssen ja auch irgendwie erklärt, etabliert und sonst was werden. Und Chloe Zhao hat ja bis dahin wirklich primär Filme gemacht, wo du halt eine zentrale Hauptfigur hast. Die jetzt, also gerade bei den 2 Filmen, die mir einfallen, ist dann ja auch primär so, dass die Landschaft noch eine große Rolle dabei spielt,
das siehst du ja auch.
Isolation und so weiter.
Also nicht jetzt die Isolation, aber hier diese Verbundenheit zur Natur und so, was sie in früheren Filmen auch gebracht hat. Das wird hier bei Eternals definitiv auch noch zutage.
Ja, aber das also fällt doch völlig unter den Tisch bei dem, was hier alles stattfindet. Und ich habe halt hier, vielleicht eben, weil es so viele Figuren sind, was ich hier halt auch völlig vermisse, ist, das erklärt sich dann leider so ein bisschen über das, was die dann sind, aber bis dahin ist es halt so ein, das sind alles irgendwie billige Archetypen. So, das sind überhaupt keine dreidimensionalen Figuren.
Okay.
Also, ich fand das weder gut geschrieben noch gut inszeniert. Eher so gar nicht.
Eher so gar nicht. Hattest richtig Spaß im Kino, ja?
Nee, das ist ja wieder das Ding. Was ist denn das Gegenteil von einem Grower? Gibt es einen Shrinker? Weil ich habe mir das im Kino angeguckt und dachte schon währenddessen so ein bisschen, na okay, ich vermisse so diese Momente, die ich sonst bei Marvel-Filmen habe. Weißt du, wo es irgendwie hoch hergeht und du denkst dir halt oder schreist leise vor dich hin dieses oh yeah. Weil einfach denkst du, die hauen sich jetzt irgendwie, hier geht's fett ab, hauen sich auf die Fresse. Es schockt so. Und hier hatte ich so einen Moment mal gar nicht.
Mhm.
Und dann war es so, dass das natürlich trotzdem alles super gut gemacht ist, solide Action und so, und dann aber eben so halblebige Figuren und es war alles halt so bestenfalls nett. Ich dachte so, ja, okay, gut. Nicht der beste Marvel-Film, aber nee, irgendwie war das nix so. Und das ist von Tag zu Tag schlimmer geworden, dass ich das immer belangloser und dämlicher fand.
Der Shrinker.
Ja. Und das ist wirklich jetzt so, ich habe dann noch, weil wir eben drüber sprechen, habe ich da im Vorfeld noch viel drüber nachgedacht, wie ich den Film unterm Strich fand. Und ich habe da wirklich so viel auszusetzen.
Mhm.
Ich finde fast jede Figur wahnsinnig farblos und auch lieblos inszeniert, beziehungsweise halt durch die Geschichte dann auch so platt, Alter. Dann hast du hier, das hilft dann auch einfach nicht, dass du hier Kit Harington und Richard Madden hast. Also hast du hier im Endeffekt Robb Stark und Jon Snow, wie sie um eine Figur buhlen, die Cersei heißt, Alter. Ich meine, really? So, das hilft dann halt auch nicht, dass du die Leute dann auch noch so besetzt. Und dann hast du halt irgendwie diese Space-Seifen-Oper. Ich dachte so, was? Also, warum? Und dann dachte ich schon im Kino so, okay, du hast dich bei Bond aufgeregt, wie das mit einer, wie hier eine schwule Beziehung beiläufig eingefädelt wird. Was sagst du dann erst bei dem Film, Alter?
Wird fein mit dem Film.
Ach, hier ist es cool, oder was?
Da ich mich jetzt zum 17. Mal wiederhole, was den Bond-Film angeht, die Figur, die du im Bond-Film gesehen hast, die ich kritisiere, was hier beiläufig geoutet wird, die ist schon 200 Mal vorher aufgetaucht in anderen Filmen.
Ja.
Und in der Serie, als von dem Schauspieler verkörpert in dem Film.
Darum ging es gerade überhaupt nicht.
Es ging
um die eine Szene in dem Film.
Nein, es ging darum, dass er im Jahre 2021 plötzlich mit dieser Szene etabliert wird, nachdem er schon 5, 6, 7 Filme vorher die Möglichkeit dazu hätte.
Du sprichst ja immer davon, dass man den Film nur jetzt mal als den Film, den er ist, sehen sollte. Und es ging ja um die eine Szene in dem Film, die dich gestört hat, was die Figur betrifft.
Nein, es ging mir um das Timing. Es ging mir darum, warum er gerade jetzt geoutet wird. In dieser Vogue-Ära.
Aha.
Warum das nicht schon vorher gemacht worden ist. Und da hörst du jedes Mal nicht hin. Eternals, da sehe ich diesen Charakter zum ersten Mal, wo er geoutet wird. Das ist doch eine ganz andere, das ist überhaupt nicht vergleichbar.
Okay. Das heißt also hier, das war für dich fein, ja?
Wenn ich den Charakter von Brian Terry Henry, den du jetzt gerade meinst,
genau,
wenn ich den in 7 anderen MCU-Filmen gesehen hätte und die hätten diese Szene jetzt eingebracht, dann würde ich die gleiche Kritik anbringen. Aber ich habe ihn ja gerade zum ersten Mal gesehen.
Okay.
Insofern, na klar, ist fein.
Ja, ich fand das halt auch sehr forciert alles.
Okay. Ich fand dir gar nichts forciert.
Gar nichts?
Nee.
Du fandst den super, ja?
Ich fand den super. Ich war sehr positiv überrascht.
Echt?
Ja.
Geil.
Ohne Scheiß.
Krass.
Also, ich bin voll bei dir. Kit Harington und John Madden in einem Film zu besetzen, don't do it.
Richard Madden, der andere
spielt Football. Richard Madden, Entschuldigung, ja genau. John Madden. John Madden Football. Ja, Richard Madden und Kit Harington in einem Film zu besetzen, ist einfach keine gute Idee, ist bescheuert. Dass sie halt Cersei genannt wird, man hat sich ja bei den ganzen Charakteren und bei den Namen von denen an einer griechischen und allgemein an der Mythologie orientiert. Und Cersei ist ja diese ehemalige griechische Göttin, die halt Menschen in Tiere verwandeln kann.
Du, ich verstehe das. Ich weiß auch, warum er Ikarus heißt und so.
Ist genau, alles aber es ist halt unglücklich, genau, weil sie halt 2 Typen von Game of Thrones genommen haben. Man besetzt auch nicht Kevin James und Lea Remini und sie ist dann seine Chefin oder so in so einem Drama. Das ist einfach bescheuert. Das macht man nicht, weil man die vorher irgendwie in 17 Staffeln King of Queens gesehen hat. Also es ist auf jeden Fall kein kluges Casting. Das ist definitiv auf der Minusseite. Aber ich finde, die hat das richtig gut gemacht, sympathische und für mich sehr identifizierbare Charaktere zusammenzupacken, zu etablieren innerhalb kürzester Zeit, mit einer Backstory zu bringen und gleichzeitig echt einen coolen neuen Ansatz zu finden im MCU, der mir halt gut gefallen hat, weil der so...
Was ist denn der neue Ansatz?
Naja, der neue Ansatz ist, dass es halt erst einmal bodenständig ist. Guck mal, die Hauptcharakterin Cersei, gespielt von Gemma Chan, die führt halt in der Jetztzeit eine ganz normale Beziehung, hat eine ganz normale Wohnung, ist mit Kit Harington zusammen, der so ein ganz normaler, ein bisschen schusseliger Typ ist. Weißt du, es geht nicht darum, dass jemand hier irgendwie à la Tony Stark eine Villa am Meer hat und dann irgendwie die fancy Ausrüstung hat und eine Garage irgendwie mit 17 Autos, sondern die sind etabliert als ganz normale Typen, die sich so eingebürgert haben im Laufe dieser Jahrhunderte.
Naja.
Punkt 1.
Also wenn du jetzt,
ja,
das trifft ja jetzt gerade mal auf ihre Figur zu oder auf so ein paar andere noch, aber wenn du jetzt zum Beispiel siehst, was Drake macht, dann ist das ja nur wirklich weit entfernt von einem normalen Leben irgendwo in einer Großstadt, in einer kleinen Butze.
Nee, ja gut, die haben halt all ihre Entwicklung gemacht. Aber wenn du siehst, ich meine, viele von denen sind ja komplett abgelegen. Der Charakter von Salma Hayek zum Beispiel, die hat,
naja,
die ist irgendwo abgelegen in einem Haus. Und das ist wieder so dieses Isolierte in Verbindung mit der Natur, wo ich ja Chloe Zhao sehe und ihre Handschrift. So dieses, du hast ja...
Die, also Alter, die wurde in ihrer Isolation da, Idaho oder Iowa oder wo, erzählen sie, wo sie ist.
Mhm.
Die wird da ja nicht etabliert. Die fahren da hin und dann...
Ja, aber die anderen halt auch alle. Ich meine, Barry Keane ist irgendwo im Wald und hat da seine Truppe.
Ja, aber das meine ich. Und der lebt nur wirklich weit entfernt von diesem normaler Mensch, macht normale Dinge.
Ja, so. Aber es wird ja vorher gezeigt, warum er so lebt oder warum er das macht.
Ja, aber ich verstehe nicht, was du hier mit einem neuen Ansatz meinst.
Naja, es ist halt nicht so dieses, wir zerlegen eine Großstadt. Schon die ganzen Schauplätze finde ich großartig. Weißt du, du hast diese großen Bilder, diese Naturbilder, du hast später diesen Schauplatz um diesen Vulkan rum und hier wird halt keine Stadt zerlegt, sondern das ist halt irgendwie alles so geerdet und das, finde ich, verträgt sich voll gut mit dieser Mythologie und diesen Rückblenden so in die Geschichte, wo man sieht, so wie die entstanden sind, so dass es so eine Art Götter sind und ich finde, das wirkt halt wirklich heroisch, wenn die so halt dastehen. Es gibt ja diesen Teaser, wo die sich an dieser Klippe versammeln und wo eigentlich nichts weiter gezeigt wird, das fand ich schon großartig und ich finde, das wirkt bei denen. Die wirken halt wirklich wie gottähnliche Wesen und wenn die dann zeigen, was die für Skills haben oder was die für Superheldenfähigkeiten haben. Ich fand das ein Knaller, Alter. Wenn die halt durch diese Fäuste irgendwie diese, du merkst halt richtig diese Wucht, womit die da irgendwie rausschießen, ihre ganzen Superkräfte da präsentieren und Cersei selber kann ja so Elemente verwandeln und so Aggregatzustände ändern und so eine Sachen und so. Ich fand das mega gemacht. Ich fand das richtig gut. Und das im IMAX, Alter, mit dem Sound. Ich war ja stark beeindruckt. Ich fand die Bilder toll. Ich fand die Story toll. Ich fand die Schauspieler alle gut besetzt. Es waren für mich fast alle Sympathieträger. Ich fand es super spannend, dass Angelina Jolie so eine Rolle gekriegt hat, dass die sich halt so eine Krankheit oder so ein Virus eingefangen hat, was halt zwischendurch ausbrechen kann, wo sie sich halt gegen ihre eigenen Leute stellt.
Das ist kein Virus. Das ist ihre Erinnerung, die quasi über sie einbricht.
Erinnerung?
Ja, das würde jetzt natürlich was spoilern, wenn man das genau erklärt, was da Phase ist.
Na, ich, okay, also ich habe es anders verstanden.
Nämlich?
Na, ich habe das so verstanden, dass die Eternals halt anfällig sind für so eine, naja, jetzt würde ich spoilern, wenn ich das erzählen würde. Ja gut, ist egal. Jedenfalls können wir an dieser Stelle erwähnen, dass Angelina Jolie halt die Macke hat. Egal was dazu geführt hat,
ja,
dass sie sich halt plötzlich gegen ihre eigenen Leute stellt und dann plötzlich die als Feinde ansieht.
Ja.
Und dadurch hast du praktisch diese Zeitbombe in der eigenen Truppe, was auch ein interessanter Ansatz ist. Fand ich auch super.
Okay. Ja, das ist neue Guardians of the Galaxy hier.
Naja, nee, weil das ist schon wieder eine ganz andere Tonalität, ein ganz anderer Film.
Ja, nein, ich meinte jetzt von deinem Begeisterungslevel her.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr positiv überrascht über den Film, das muss ich sagen, weil meine Erwartungen waren auch klein. Ich meine, ich habe überall gelesen, das ist der schlechteste Marvel-Film und bin aus dem Kino gekommen und fand's sehr beeindruckend. Ich fand die Effekte super. Ich fand's toll, dass es keinen Antagonisten im eigentlichen Sinn gibt, der jetzt wieder hochstilisiert wird, so à la Ultron oder sonst wer, sondern dass die einfach gegen diese Deviants kämpfen, die auch super geil aussahen, meiner Meinung nach, und die auch die Kräfte von ihnen absorbiert haben.
Klar, so ein Antagonisten.
Es wird später einer auch als Antagonist etabliert, aber den hätte ich zum Beispiel auch nicht gebraucht. Das ist zum Beispiel auch eine Macke von dem Film, wo ich gesagt hätte, das...
Naja, das erklärt halt, aber das erklärt halt diese Deviants
ja,
und ihre Vorgehensweise.
Klar, das schon. Aber mir hätten diese Deviants alleine schon gereicht. Als Gegner.
Ja.
Weißt du, die dann irgendwie die bekämpfen und dann kommen die wieder im Jahre 2021 und schon hat man wieder dieses alte Feindbild.
Und Kumail Nanjiani hat für dich auch funktioniert als Comic Relief und sein Sideshow Bob.
Also sein Sideshow Bob. Gerade sein Sidekick war ja eigentlich mehr der Comic Relief.
Ja, ja, eben der.
Ja, war ich super. Fand das super, Mann. Weil der
also, ich fand die ja auch, ich meine, ich lieb ihn eh.
Mhm.
Ich kann mir trotzdem nicht helfen, dass der für mich auch hier wieder so eine Art Fremdkörper war.
Fandst du, hast du nicht abgenommen, diesen Bollywood-Held? Diesen Bollywood-Star?
Naja, doch, das Bollywood-Ding schon, aber ich habe ihm eben nicht geglaubt, dass er schon 7000 Jahre auf der Erde ist und all das. So.
Okay.
Ich weiß nicht warum. Also, das haben bei mir die anderen besser verkörpert. Bei ihm habe ich einfach irgendwie so dieses Problem, dass der für mich halt in die heutige Zeit gehört. Ich kaufe es ihm halt nicht ab. So. Irgendwie ist das für mich, passt der eher in die heutige Zeit.
Ich finde den super witzig. Und der hat zum Beispiel.
Ja, das spreche ich immer überhaupt nicht ab. Ich finde den wahrscheinlich noch witziger als du. Darum geht es ja nicht. Ich sag nur hier in dem Kontext.
Seine Superheldenkraft zum Beispiel fand ich mega. Also es sah immer krass aus wie der. Ja, aber wie? Da war nicht Piu-Piu, da war.
Nee, ja, aber er macht dann auch noch so. Das ist halt so diese Bewegung mit den zwei Fingern, wo ich auch dachte, so, really? Das ist dein Move? Okay. Ja, gut.
Mich hatte schon weggehauen aus dem Boxen, als er da seine Kugeln daraus geschossen hat. Mhm. Ja, und dann hat er so einen Sidekick dabei, für den, die den Film noch nicht gesehen haben. Der soll halt für ihn so ein bisschen, der soll ihn begleiten.
Ja, weil, also ganz kurz nochmal zur Struktur. In dem Moment, wo das Problem auftaucht, sind die eben alle seit ein paar hundert Jahren verstreut auf der ganzen Welt. Jeder lebt so sein Ding, eben mehr oder weniger isoliert, wie er sich halt fühlt. Und die Figur von Kumail Nanjiani, wie heißt der? Kong? Nee, King?
Kingo.
Kingo, so rum. Der Kingo, der hat sich halt jetzt schon seit Generationen macht er den Bollywood-Star und ist halt seit einiger Zeit einfach in Indien der Shit.
Ist auch super, dass er es so verkauft hat, dass sein Großvater.
Ja, ja, Urgroßvater, das war er natürlich auch schon.
Alles so. Die gleiche Person.
Ja, eben. Und deswegen ist er halt seit Generationen da der Shit in Bollywood. Und das hat natürlich funktioniert, der Teil für mich. Aber eben zur Struktur, die müssen dann halt so A-Team-mäßig, müssen sie dann losrödeln und erstmal wieder die ganzen Mitglieder der Truppe einsammeln.
Ja, so wie die glorreichen Sieben und tausend andere Filme.
Ja, MacGruber.
Oder MacGruber, ja. Wie konnte ich den vergessen?
Ja. Ja, und deswegen zieht sich das halt auch eine ganze Weile, weil erstmal wird wild exponiert, dann wird das Problem klar und dann muss man die Charaktere nochmal so ein bisschen neu exponieren, weil es dann erstmal darum geht, wo sie überhaupt sind und was sie jetzt machen und dann müssen sie zusammengesammelt werden und erstmal gucken, ob jeder Bock drauf hat, damit man dann gemeinsam vermeintlich gegen das große Böse angehen kann.
Mhm.
Das finde ich nicht so wahnsinnig neu im Ansatz, tut mir leid. Im Gegenteil, ich finde, das ist wirklich Schema F. Sag ich ja, kann ja auch eine Folge A-Team sein können.
Ja, also dass das Grundthema jetzt nicht neu ist, ist klar, aber die Art, es zu inszenieren, ist definitiv neu.
Ja, ja, also ich bin auf jeden Fall bei dir, wenn es darum geht, dass der Film für Marvel-Verhältnisse mit einer anderen Tonalität daherkommt. Und trotzdem sind natürlich die Action-Momente, die du jetzt so feierst, das funktioniert natürlich im Kino, weil das ist Disney, das hat 200 Millionen gekostet und das sieht entsprechend aus. Deswegen kann man da natürlich keine Abstriche machen. Und das ist auch so. Im Kino hat das für mich auch funktioniert. Ich war da bestenfalls nett unterhalten, fand wirklich, dass es sich gezogen hat, derbe.
Mhm.
Und dann wurde es aber eben in den Tagen danach immer schlechter.
Okay, bei mir nicht.
Cool.
Aber haben wir ja etabliert.
Ja.
Und wir waren jetzt gerade bei dem Sidekick von Kumail Nanjiani. Er hat halt einen Herrn dabei, den er halt mitnimmt, der für ihn so eine Art Making-of beziehungsweise der so eine Doku über diesen Bollywood-Star dreht und der dann in gefährlichen Situationen auch ständig an seiner Seite ist, wo auch ständig Kameras kaputt gehen und die sich die ganze Zeit fragen, wie viele Kameras hast du eigentlich dabei?
Ja.
Und das ist so cool, weil der ist halt so, ich will jetzt nicht sagen so ein Klischee in da, aber die sind halt auch super höflich immer und nett. Und der bedankt sich halt auch, dass er essen durfte mit diesen Superhelden, weißt du, und dass er irgendwie so mit denen diese Reise bestreiten darf und ist dann auch immer voll freundlich und nett und freut sich dann auch immer, wenn er so mit denen am Tisch sitzen darf und so. Das finde ich auch immer ganz niedlich. Und ich fand da ein paar Charakterentwicklungen in dem Film fand ich richtig gut. Ich meine, Brian Tyree Henry spielt ja diesen Typen, der hat ja so das Know-how und das Wissenschaftswissen, so dieses Wissenschaftsding so. Mhm. Und hat ja immer schon in der frühen Geschichte wurde er etabliert, als derjenige, der überlegt, okay, wie kann man jetzt Fortbewegungsmittel konzipieren oder so.
Ja, weil ihre ursprüngliche Aufgabe, warum sie überhaupt auf der Erde sein sollen, wäre dafür zu sorgen, dass die Menschheit sich gut weiterentwickelt.
Mhm.
Und da müssen sie eben so ein bisschen das Tempo mitbestimmen. Und deswegen darf seine Figur eben nur in entsprechenden Abständen technische Neuerungen da ans Volk bringen, weil er kommt da eben irgendwann eben schon in Babylon an mit einer industriellen Revolution und will da irgendwie die Dampfmaschine an den Start bringen.
Richtig. Und du siehst halt früh in der Geschichte, wie, wie euphorisch er ist und wie voller Tatendrang und wie emsig er, da sind wir bei emsig, wie emsig er drauf und dran ist, irgendwelche Sachen so und irgendwelche technischen Neuerungen so unter die Menschen zu bringen. Und im späteren Verlauf steht da halt dann Hiroshima und ihm kommen halt die Tränen so.
Ja.
Weil er halt sieht, so was die Menschen mit dieser Technik angefangen haben und in welche Richtung sich das entwickelt hat. Das fand ich also auch wirklich, wirklich sehr, sehr großartig und berührend, so einen kleinen Moment halt sowas zu zeigen, oder?
Das so klein war der Moment nun wirklich nicht. Ich fand wiederum, der hatte echt Pathos, Alter.
Ja, aber die haben halt nicht so viel Screentime gekriegt, die einzelnen Charaktere in diesen Momenten. Aber die Momente selber haben halt schon etabliert, wie diejenigen ticken oder wofür das Herz schlägt. So, das fand ich halt gut gemacht.
Ja, also geht da ja, glaube ich, auch primär drum, so peu à peu zu zeigen, wie die alle ihren Glauben an die Menschheit verloren haben.
Ja.
So nach dem Motto, die sind es überhaupt nicht wert, dass man sie schützt und ihnen dabei hilft, sich gut weiterzuentwickeln.
Genau.
Weil die, sobald sie was Neues haben, zerstören sie sich damit selbst.
Auch so die große Frage von Inferno natürlich vorher, ob es die Menschheit wert ist, ja, die komplett zu zerstören und diesen Planeten einfach aufzugeben oder die halt weiter machen zu lassen und so. Ja. Aber die hatten ja auch kleinere Probleme. Also diese Liam McHugh zum Beispiel fand ich auch sehr gut. Erstens mal hatte die ganze Zeit die Outfits aus den 80ern so von Lost Boys und so weiter an, weil die ist halt die ganze Zeit so mit Sonnenbrille und so 80s-Outfit rumgerannt, fand ich auch sehr gut. Und dann hast du gemerkt, okay, die sehnt sich zum Beispiel nach, weil die steckt in diesem kindlichen Körper und wird ja auch nicht älter.
Ja.
Und dann, sie ist eine Gestaltenwanderin und wandelt sich dann ab und zu in so eine junge Teenagerin, um in der Bar halt angebaggert zu werden, weil das so der kurze Moment ist, wo sie halt mal kurz begehrt werden kann, weißt du? Und dann ist sie wieder zurück in diesem kindlichen Körper und ist total genervt davon. Und ist auch so ein bisschen hin und her gerissen. Fand ich auch interessant, diesen Ansatz. Und Barry Keoghan auch, der halt die Fähigkeit hat, halt auch so große Streitereien oder so, siehst du halt so irgendwelche Schlägereien halt komplett zu schlichten, indem er die Leute dann auf einmal auf einen Schlag irgendwie dann wieder beruhigt, so, weißt du, hin und her, dass die aufhören zu kämpfen. Und er will ja eingreifen in die Geschichte und will ja diese Kriege beenden, aber er darf halt nicht so, wegen diesem Gesetz und so. Also ist dann auch immer so ein bisschen, hat aber so diesen jugendlichen Drang, so halt da einzugreifen, zu sagen, Alter, ich will das nicht. Und das hat mir halt alles gefallen, so diese einzelnen Fähigkeiten von denen und wie die dann etabliert worden sind in der Geschichte, plus die Bilder und die Special Effects. Ich habe hier wenig auszusetzen. Also es war auf jeden Fall, an der einen oder anderen Stelle war es auch ein bisschen zu bedeutungsschwanger mit den, so die Last der Zukunft der Menschen liegt jetzt auf unseren Schultern und so, weißt du, so ähnlich wie bei Dune, wenn die halt so zum 17. Mal halt bedeutungsschwanger in die Weite blicken. Das war schon mitunter ein bisschen zu viel. Aber ansonsten war das echt ein guter Film.
Du klingst sehr begeistert.
Ja, bin ich tatsächlich. Also es war so die neuen, was das neue, die neue Phase des MCU angeht, ist Eternals bis jetzt mein Highlight. Also.
Ich weiß gar nicht, wo waren wir bei Shang-Chi?
Weiß ich nicht.
Ich glaube, den fanden wir doch auch nicht schlecht.
Nee, nicht schlecht fanden wir den beide. Da waren wir beide, aber.
Ich weiß auch nicht. Nee, aber ich glaube, wir waren wirklich so bei 8 Punkten oder so. Also
ja, ich glaube 7,5 oder so hatten wir beide gegen.
Ja.
Kann ich mir vorstellen. Ne? Irgendwie sowas. Ich meine, Black Widow fanden wir auch beide nicht schlecht.
Ja.
Das ist ja, wir waren ja nicht so, wir sind ja da. Wir sind ja schon Freunde von diesem Popcorn-Kino und so, wir mögen ja die Marvel-Filme, aber hier habe ich halt was gekriegt, was mir selbst halt gefallen hat. Ey, und dann war ich vor dieser riesigen Leinwand im IMAX, Alter, und mit dem Sound und dem Bild und den Effekten und alles, was ich halt, ich fand das gut. Ich habe diese Leute zum ersten Mal gesehen auf der Leinwand und das hat alles für mich funktioniert. Also klar, logisch. 156 Minuten, kein Pappenstiel, hätte man auch ein bisschen straffen können, aber ging klar. Wenig aussetzen hier bei mir von meiner Seite. Also eine katastrophale Mid-Credit-Scene, wo alle geilen Effekte, die ich gerade genannt habe und das beste CGI der Welt komplett kaputt gemacht worden ist, wo ich
aber
dachte, okay,
Patton Oswalt.
Digga, ist da das Geld ausgegangen für die Spezialeffekte? Alter, was war das denn? Das sah aus wie aus so einem PC-Spiel des Jahres 1998 rauskopiert.
Original haben sie mal kurz 80s-Effekte
mit
reinspielen lassen. Ne?
Ja. Aber eine geile Post-Credit-Scene. Die wiederum hat mir gefallen.
Ja.
Da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, sind wir alle.
Ja, sind wir alle auf den Film. Aber wollen wir nicht verraten an der Stelle, für diejenigen, die noch Eternals gucken, die sitzen bleiben, da kommen noch zwei Szenen im Nachspann. Bei der einen könnt ihr ruhig auf Klo gehen, aber bei der, die danach kommt, die könnt ihr mitnehmen.
Ja.
Ja. Haben wir noch irgendwie nicht erwähnt? Gemma Chan. Ja, gut. Hier vielleicht super sympathisch in meinen Augen. Als Hauptrolle und zentrale Figur in dem Film ein wenig zu blass, ein wenig charakterlos in meinen Augen. So,
ey, das finde ich nämlich so abgefahren, ne? Weil ich habe ja damals Humans geguckt. Ich weiß gar nicht, ob das so ihr Durchbruch war. Ich glaube schon.
Ja, bei Crazy Rich Asians war sie dabei.
Das war ja lange später.
Das war danach noch?
Ja,
ja. Ja, okay, dann kannst du recht.
Nee, Humans war ja auch eine Channel 4-Serie.
Mhm.
Und ich meine, da spielt sie einen fucking Roboter.
Oh, okay.
Und spielt das Ding überzeugender als hier. Oder das heißt überzeugender? Ich finde, da kam bei mir mehr Emotionen an, als jetzt hier in diesem dann doch für mich mitunter sehr pathosbeladenen Ding.
Pathos hat er gehabt, ja. Ohne Frage.
Und ich meine, die war ja schon mal im Marvel-Universum, ne? Mhm. Die hat ja bei, war es Captain Marvel, wo sie diese Kree-Kriegerin gespielt hat?
Ja, das war bei Captain Marvel, da hat sie schon mitgespielt.
Ja.
Hat man sie nochmal zurückgeholt.
Auch ein bisschen strange, oder?
Ja gut, wenn Tarantino die gleichen Schauspieler in einem Film besetzen kann, zwei verschiedene Rollen.
Ja, aber jetzt gerade im Marvel-Universum, das ist ja dann immer so wichtig, wer da wen gespielt hat und so, da besetzen ja in der Regel wenig um.
Das stimmt, aber es ist wirklich also weil das eine marginale Rolle.
Ja, aber das kriegen sie ja niemals erzählt, dass das die gleiche Figur ist.
Nee, das nicht. Das ist schon einfach die gleiche Schauspielerin, die zwei Charaktere spielt. Das stimmt schon. Ich finde das allgemein immer nicht geil, wenn das irgendwie zusammenhängt.
Ma Dong Seok haben wir noch nicht erwähnt, ne? Das ist der Herr, der eben mit der Faust zugange ist.
Gilgamesh, ja, der ist definitiv eine Erwähnung wert. Das, Fans des koreanischen Kinos dürften den kennen und
Train to Busan und sowas, ne?
Richtig, das ist sein US-Filmdebüt gewesen.
Ja. Von wegen, ey, du willst Romantik, ich ficke mit der Faust.
Genau.
Der geht ab.
Lauren Ridloff, die spielt Makari. Das ist die taubstumme junge Dame. Kennen Walking Dead Gucker auf jeden Fall.
Ja, auf jeden.
Fand ich auch sehr gut. Liam McHugh habe ich genannt. Brian Terry Henry, Paperboy.
Barry Keoghan haben wir jetzt auch schon erwähnt.
Ja, guck mal, Angelina Jolie spielt mit, Salma Hayek spielt mit, Kit Harington, Richard Madden hatten wir, Gemma Chan hatten wir, ansonsten wüsste ich nicht, wenn man hier noch nennen könnte.
Ja, wir können höchstens noch erwähnen, dass da ein paar andere Leute vorgesehen waren, aber das ist wahrscheinlich auch nur nicht wirklich interessant, oder?
Ich habe es mir nicht mal rausgeschrieben. Also.
Ich finde es halt so krass, dass, also weil es so unterschiedliche Leute sind. Also es ist gerade zum Beispiel hier die Figur von Barry Keoghan, ne?
Mhm.
Druig. Da waren noch so Leute wie Keanu Reeves, Luke Evans, Rami Malek und Ian McShane auf dem Zettel.
Das ist auf jeden Fall eine Range, ja.
Oder? Also da waren sie sich ja mal so gar nicht einig, was Alter, Aussehen, Größe, sonst was angeht. Völlig egal.
Allerdings, da waren sie sich überhaupt nicht einig. Ne?
Und bei Icarus war das ähnlich, ne? Charlie Hunnam, Alexander Skarsgård, Armie Hammer, wobei alles relativ attraktive Typen auf jeden Fall. Vielleicht war das, ja gut, ne? Mhm. Love Interest und so muss natürlich ein geiler Typ sein. Aber bei der Rolle von Salma Hayek, Alter, da dann so Leute wie Ana de Armas und Gina Rodriguez und Naomi Scott in Betracht zu ziehen, ist halt auch gleich mal eine ganze Ecke jünger, ne? Das wäre ja dann schon auch mit so ihrer Anführerposition so ein bisschen nochmal was anderes.
Ja, das stimmt.
Ja, abgefahren.
Aber ich fand, das hat recht organisch funktioniert, so dieses, dass die von überall kommen und du hast einen Taubstummcharakter, du hast einen asiatischen Charakter, du hast sämtliche Hautfarben da drin, sämtliche Kulturen. Das war für mich irgendwie, ja, du hast einen schwulen Charakter dazwischen. Das war für mich gar nicht, also diesmal, Eternals hat es für mich nicht so forciert gewirkt.
Hat für mich gut funktioniert, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie erklären, wo die herkommen. Und dann dachte ich so, was? Okay, dann ist gerade einfach alles, was wir bis eben gesehen haben, völliger Humbug.
Wo sie erklärt, wo die herkommen.
Ja. Das würde jetzt definitiv auch was spoilern.
Ach so, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Ja, gut.
Also da ist dann mal so, da fragst du dich halt, okay, warum sehen die dann zum Beispiel nicht einfach alle gleich aus?
Mhm.
Also, naja. Egal, anderes Thema. Ich habe aber eben auch gar keinen Bezug zu den Comics. Vielleicht können uns da Fans von den Comics irgendwie ein bisschen weiterhelfen, wie ihr das fandet, weil bei mir war das dann echt hinten raus so völlig belanglos.
Ja, hilft bei mir natürlich, wenn man Bezug zu den Comics hat, aber gut, wenn ich jetzt die Comics wirklich damals komplett gefeiert hätte, dann hätte ich hier wahrscheinlich mehrere Sachen, die mich stören würden. Gerade das, was sie geändert haben, dass sie bestimmte Geschlechter halt umgewandelt haben oder bestimmte Hautfarben.
Mhm.
Das wäre mir dann wahrscheinlich aufgestoßen, aber dadurch, dass ich keine große Verbindung zu den Comics habe, habe ich den Film halt eigenhändig betrachtet und dann.
Aber das haben sie ja schon auch ziemlich durchgezogen bisher, immer wieder mal, ne, die eine oder andere Figur im Geschlecht oder Hautfarbe zu ändern.
Ja, ja.
Ist nicht Nick Fury im Comic eigentlich auch weiß? Im Ursprung? Also ich weiß, dass da, glaube ich, auch mal eine Änderung gab.
Ja, ich glaube, Nick Fury war auch weiß, genau. Der ist sogar blond, glaube ich.
Ja, ja, eben. Comic. Ich glaube, das war genau, so, das ein blonder,
blonder Kaukasier.
Irgend so ein Soldat.
Klischee. Ja, hast du recht.
Naja.
Auf jeden Fall. Aber
ja, den haben wir hier leider vermisst.
Ja, der war diesmal nicht am Start.
Kommt auch nicht oft vor in MCU-Filmen. Das stimmt. Ohne Samuel L. Jackson.
Das stimmt, der taucht öfter mal auf. Ja, diese direkte Verbindung zum MCU hätte ich nicht gebraucht, also zu anderen Marvel-Figuren. Aber.
Nee, aber das haben sie ja überschaubar gestaltet und ich finde es auch witzig, dass ausgerechnet diese Szene aus dem Trailer, dass die in der fertigen Filmfassung anders war.
Stimmt.
Als er sagt, ich könnte ja die Avengers anführen.
Stimmt, genau. In dem Trailer fing die dann an, so zu lachen. Das haben sie hier anders geschnitten. Das war auch auf jeden Fall irritierend. Ist richtig.
Tja, da dann bin ich mal gespannt, wie der so bei unseren Hörern ankommt. Weil ich glaube, wir liegen hier ein bisschen auseinander.
Ja, ich glaube, bei unseren Hörern wird es hier nicht aussehen, weil ich habe schon von ein paar gehört, die auf meiner Wellenlänge sind. Und ich habe auch von einigen gehört, die den ähnlich bescheiden fanden wie du.
Okay.
Deswegen ist das äußerst interessant, weil der Film polarisiert, aber was die Punkte angeht, die sind für einen Marvel-Kinofilm auf jeden Fall sehr mau. Das kann man schon feststellen an der Stelle. Der Zwischenstand sieht nicht doll aus.
Mm. Das stimmt.
Wollen wir mal vorlesen.
Könnte bei mir auch schon überholt sein. Nee, stimmt noch. Ja, 6,9 auf IMDb.
Mhm.
Metascore ist hier bei 52.
Ja, hat Falling in Love mehr gehabt.
Das will was heißen. 5,6 gibt's von der Kritik auf Rotten Tomatoes und
das sind 46% Empfehlung gerade mal.
Ja.
Weniger als die Hälfte.
Ja, das ist dünn. Aber Publikum ist euphorisch dabei mit 4,1 von 5 und Letterboxd ist mit 3,4 dabei.
Sehr durchwachsen alles.
Das ist sehr durchwachsen.
Aber es ist für einen Marvel-Film auf jeden Fall sehr, sehr schwach. Kann man nicht anders sagen. Da sind echt viele enttäuscht von dem Film und ich mochte den gerne.
Okay.
Überraschenderweise.
Boah, jetzt ist tatsächlich nicht einfach, wo du hier gelandet bist, punktemäßig.
Tja, das geht mir bei dir ähnlich. Wo landet ein Shrinker jetzt am Ende?
Ja.
Wie soll ich das erraten?
Ja, du, ich bin auch gerade so ein bisschen lost. Ich glaube, du bist irgendwo bei 8,5. Ist der noch so weit oben? Das wäre schon komisch, Alter.
es ist sowieso komisch.
Ja. Ah, okay. Vorhin lag ich ja weit daneben in meiner optimistischen Herangehensweise. Deswegen drossel ich das hier jetzt mal so ein bisschen und sag 8.
8,5.
Oh. Fucking hell. Okay. Shit.
8,5 für Eternals.
Okay, halb daneben. Oh, Mann.
Alter, okay.
So, jetzt darfst du auch mal einen Punkt daneben liegen.
Wie weit bist du denn jetzt geschrinkt? Boah, Alter, ist das schwer.
Dann gehe ich mal von aus, dass das schwer ist.
Aber es ist immer noch ein Marvel-Film. Also unter 6 kann es ihm nicht gegeben haben. Es ist halt immer noch Popcorn-Bombast, auch wenn er dir zu lang vorkam. Und ist der jetzt nur in deinem Kopf geschrinkt oder ist er auch von den Punkten geschrinkt?
Ja. Ist das nicht das Gleiche?
Nee, ist nicht das Gleiche, weil vielleicht bleiben ja die Punkte trotzdem gleich.
Nee, der ist schon auch in den Punkten gefallen.
Ach, das auch, ja. Okay, na gut, dann muss es ja schon extrem gewesen sein. Oh je.
Ja, weil also je mehr ich da für mich so reflektiert habe, desto bescheuerter fand ich das.
Okay, wie krass. Bescheuerter.
Naja, was heißt bescheuert, ne? Also.
Okay, das ist wirklich schwer. Das ist echt eine Herausforderung. Aber ich sag, du bist bei einer 6.
Nee. Das ist falsch, tatsächlich.
Wie viel falsch?
2 falsch. Ich bin bei 4.
Alter. 4 Punkte, ey.
Ja.
Das ist ja krass.
Ey, wirklich, ich fand das. Ich habe mich sogar stellenweise drüber aufgeregt.
Alter, 4,5 Punkte Unterschied.
Ja. Yep.
Du hast dich stellenweise drüber aufgeregt.
Nicht während des Guckens, sondern danach, dass ich so dachte, so, Alter.
Das heißt, warst du wenigstens bei den 6, als du rauskommst aus dem Kino?
Höchstens. Sogar da war ich schon so bei 5,5.
Ach, da auch eher 5,5.
Ja. Alter.
Okay.
Nee, ich fand, das war wirklich, also gerade für Marvel-Verhältnis, vor allem, weil ich halt auch das tut dem Film vielleicht so ein bisschen Unrecht, aber ich habe halt mittlerweile auch so eine Erwartungshaltung, wenn ich einen Film aus dem MCU sehe, dass ich eben dieses Marvel-Gefühl bekomme. Und das blieb hier komplett aus.
Und bei Shang-Chi und so, hattest du das Marvel-Gefühl?
Auch nur vereinzelt.
Ja.
Bei Shang-Chi war das schon, also
Weil das ist ja schon nicht, super. Ist ja eh nicht. Da werden auch neue Leute dabei, die du vorher noch nie gesehen hast.
Nein, das hat nicht nur was mit bekannten Leuten zu tun, sondern das hat so ein bisschen was von diesem epischen, das Avengers-Hauptthema beschreibt es für mich somit am besten, was sich da bei mir emotional tut im Körper.
Ja, aber du kannst auch nicht jedes Mal diesen Avengers-Showdown aufwärmen. So.
Nein, es geht auch nicht darum, dass da möglichst viele Leute zusammenkommen. Es ist eher so eben dieses, das ist ein Gefühl, kann ich nicht anders.
Fandst du den Showdown hier nicht großartig da? Auf dieser Vulkaninsel?
Mich hat hier schon, das ist auch sowas, diese Wendung von einer Figur, die man hier erlebt, die sieht man halt auch schon so meilenweit kommen und das ist, das war mir alles ein bisschen zu sehr Schema dann hinterher. Fand ich schade. Natürlich sieht es fett aus und ist geil gemacht und alles, das meine ich ja. Deswegen hat mich das im Kino ja auch gut unterhalten, über weite Strecken, aber
Icarus ist ja praktisch wie so ein Superman. Er schießt ja praktisch diese Laserstrahlen aus seinen Augen und das nimmt der Film ja auch auf die Schippe, dass er so ähnliche Skills hat wie Superman.
Ja.
Und dann sagte dieser kleine Junge zu ihm, hey, Superman und so hin und her. Und dann sagt er so, nee, ich habe kein Cape. So, von wegen, das ist der Unterschied von mir und Superman. Das fand ich auch sehr witzig.
Ja, aber auch da waren halt für mich, die hätten in Kombination mit ihren Fähigkeiten eigentlich noch so ganz krass andere Sachen machen können, wo ich stellenweise auch dachte, so, okay, warum haben wir jetzt nicht einfach das und das gemacht? So, naja, gut.
Okay, wie krass. Also, da würde mich echt mal Feedback interessieren bei unseren Leuten, wenn wir den dann posten bei Instagram oder wenn die Folge dann raus ist, wo ihr da seid. Ja. Also, ob ihr da eher bei den 4 Punkten von dir seid oder ob ihr da schon euphorisch unterwegs seid wie ich. Also, das wäre echt mal interessant zu hören oder zu lesen bei euch.
Ja, ist echt interessant, zumal ich wirklich, bevor ich deine Meinung gehört habe, hätte ich jedem Marvel-Fan davon abgeraten.
Mhm.
Weil wie siehst du das jetzt in so einem Marvel-Kontext? Weil es steht ja außer Frage, dass man hier was anderes geboten bekommt, auch wenn es in sich wieder sehr generisch ist, aber es hat eben nicht diese übliche Marvel-Handschrift, ne?
Ja, aber oft, wenn Marvel versucht, so was anderes zu machen oder einen anderen Ansatz wählt, ist halt nicht immer cool. Und hier hat es halt funktioniert für mich.
Ja, aber deswegen frage ich dich, wie würdest du als jemand, der den gut fand, den jetzt so einem durchschnittlichen Marvel-Fan empfehlen?
Das hängt davon ab, wie offen er ist. Also wenn einer jetzt wirklich Avengers Endgame als seinen Lieblingsfilm bezeichnet, dann würde ich eher abraten von Eternals. Aber wenn einer...
Ja, wobei bei Endgame musst du schon auch Sitzfleisch mitbringen.
Ja klar, von der Dauer jetzt, von der Laufzeit definitiv, aber jetzt auch so von der... Das ist ja schon mehr Popcorn als Eternals. Eternals ist ja schon... Ich fand irgendwie alles erwachsener, auch wenn er auch Witz hatte, Humor und so und diese typischen Marvel-Tropes und so. Der hat einen guten Nerv bei mir getroffen, aber ist schwierig. Ob man ihn empfehlen würde, du siehst ja, der kommt ja nicht bei allen an.
Naja, deswegen. Naja, ist abgefahren, hätte ich nicht gedacht, dass das ein Marvel-Film mal so schafft, die Leute so zu spalten.
Ja, das stimmt. Muss man sich mal, da hilft nichts anderes, als zu sagen, muss man sich selbst ein Bild machen.
Ja. Aktuell natürlich auf IMDb, wie zu erwarten war, in der Popularität auf 1.
Mhm.
Deswegen, der wird noch eine Weile wahrscheinlich in den Kinos laufen. Also wenn ihr einen IMAX in eurer Nähe habt, dann dort.
Ja. Wir haben eins am Mercedes-Benz-Platz. Und da nochmal Dank an Tom, der verschafft uns da öfter mal coole Tickets für coole Filme.
Alter, das ist so witzig. Ich habe gerade in diese Popularitätsliste auf IMDb geguckt, wo Eternals eben jetzt auf 1 steht. Dune natürlich an 2. Stelle.
Mhm.
An 3. Stelle Army of Thieves.
Dann kommt Army of Thieves.
Wow.
Okay.
Letzte Woche noch auf 8, jetzt auf 3. Dann The Harder They Fall und dann Last Night in Soho.
Ja, den werden wir uns schon noch im Kino genehmigen, oder?
Ja, ja. Und dann halte ich fest, auf Platz 6 Dune von 1984.
Ach, haben sich alle nochmal das Original reingezogen.
Das ist ja krass, ey, vor James Bond.
Aber es hat natürlich auch mitunter zu tun, weil Dune neulich, ich glaube bei Netflix oder bei Amazon erst in den Streaming-Content aufgenommen ist.
Ah, okay.
Ist. Also, den haben sie, glaube ich, bei Netflix jetzt neu.
Ist natürlich auch ein cleverer Move.
Genau, vor 3 Wochen halt, bevor der Film, genau. Und da haben sich natürlich auch viele das Original angeguckt.
Ich verstehe.
Das hängt da auch mit rein.
Okay. Das ist ja auch immer witzig, diese Liste ist so wenig aussagekräftig.
Ja, beim alten Juden bin ich ja.
Please go away with this.
Immer noch, ja?
Der war nicht toll. So bin ich gar kein Fan von.
Na.
Da bin ich eher so.
I'm not sure what to do with my hands.
Ja, stimmt, wir haben schon wieder wenig Samples gedrückt, dafür, dass wir vorhin so viel Zeit mit neue Samples machen verbracht haben.
Ja, wir haben neue Samples hier, aber wir haben noch nicht alle habt ihr noch nicht gehört davon. Müssen ja auch ein bisschen passen.
Hm, noch nicht mal.
Ansatz aber vielleicht kannst du ja mal den Punktestand nennen, der mich jetzt ins Auskatapultiert hat noch gegen Ende.
Ach stimmt, das hat gereicht. Ja, du hast 2,5 miese und ich habe 1,5 miese.
2,5 zu 1,5.
Ja. Ui.
Ja, mit den 2 Punkten. Also das heißt, davor hatte ich noch 0,5, ja?
Mhm.
Alter Falter, okay.
Eternals hat's rausgerissen.
Eternals hat mich reingerissen.
Ja.
In den Schlund. Naja, gut.
Die sind schuld. Ja.
Kann man nichts machen. Okay, ansonsten diejenigen, die zwischen 2 Stunden und 2,5 Stunden getippt haben beim Punkteraten, die werden wahrscheinlich auch den Punkt heute nach Hause tragen. Es sei denn, die fällt noch irgendwas ein, womit man 10 Minuten füllen könnte. Ansonsten wären wir für heute raus.
Genau. Ich erzähle jetzt noch einen Schwank aus meinem Leben.
Ja.
Genau. Was so zuletzt passiert ist bei mir.
Was ist denn so Spektakuläres passiert bei dir? Erzähl mal.
Genau. Previously in the life of. Nee, ich habe da gar nichts Spannendes zu erzählen.
Ich auch nicht.
Find die aktuelle globale Situation, wie sich das jetzt schon wieder entwickelt hier, ein bisschen beängstigend. Einfach, weil ich keinen Bock habe, dass das wieder alles in einem Lockdown endet und.
Ja, Mann. Das geht mir ähnlich, ja. Jetzt ist mal 2 Monate Normalität eingekehrt und dann hört man schon wieder die negativen Nachrichten an verschiedenen Teilen Deutschlands.
Und ich meine, gerade, ich muss mir dann halt wirklich Gedanken machen über alles, weißt du, so ein Kinobesuch wird dann halt schon echt zum Risiko, ne? Mhm. Und das ist schon nervig.
Naja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, im Grunde ist ja wieder Normalität eingekehrt. Auf der anderen Seite hört man auch immer wieder Leute, die sagen so, es wird halt, die Zahlen werden halt immer steigen, wenn es kälter wird. Und weißt du, und diese Erkältungswellen kursieren und
ja, klar.
Weißt du, das ist halt normal. Und das ist halt die Frage, ob man sich damit arrangiert, ob man Regelungen findet, oder ob man wieder diese Panik schürt, so wenn es halt wieder kalt wird und weil dann können wir jedes Jahr irgendwie einen Lockdown machen. Das geht halt darum, halt da eine Lösung zu finden, so bei den.
Mhm.
Also es war ja vorauszusehen. Es haben ja alle vorausgesagt, okay, wenn es wieder kälter wird, Oktober, November, werden die Zahlen wieder steigen und das passiert jetzt. Ja. Und jetzt hat man die eine Fraktion, die macht Panik und die andere Fraktion, die gesagt haben, ja, ist doch klar.
Was, naja.
Damit muss man halt arbeiten.
Das ist es.
Ja.
Ich hoffe halt nur nicht, dass es in so eine Richtung geht, weil das eben, wie du schon gesagt hast, jetzt kann man ansatzweise wieder seinen Sachen nachgehen und
auf jeden
dann
Fall.
Sowas. Ey, hätte ich keinen Bock.
Nee, da hätte ich auch keinen Bock. Ja.
Naja.
Es sei denn, es kommen noch 3000 Supporter dazu. Dann können wir damit leben.
Dann
verdienen
wir
das Geld damit, zu Hause zu sitzen.
Genau, dann können wir noch ein paar Lockdowns machen.
Genau, ein paar Lockdowns, schön isoliert und wir verdienen damit Geld, indem wir Filme gucken, ist auch fein.
Ja.
Also, an die restlichen 2999, die noch fehlen, meldet euch an bei Patreon und Steady.
Genau, ihr findet uns über den Linktree auf Social Media oder direkt über Patreon und Steady.
Auf jeden Fall. Und danke an alle bestehenden Supporters. Nächste Woche haben wir wieder einen sehr gern gesehenen, illustren Gast.
Ja.
Das können wir schon mal teasern.
Mhm.
Aber heute musst du die erstmal mit uns beiden vorlieb nehmen.
Ja, ich hoffe, die haben das überlebt.
Ich hoffe auch. Und wenn nicht, rest in peace.
Pech gehabt.
Und bye bye.
Tschö.
Bewegt Bild Banausen.